Hallo und herzlich willkommen zum 80. Podcast von Streter Bender Streber. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Dank an unseren Sponsor. Gary, wer ist das denn dieses Mal?
Das ist das Örtliche.
Was? Das Örtliche? Ja. Das musst du mir erklären, Gary.
Das Örtliche bietet einen neuen Dienst an. Das funktioniert mit den Voice-Diensten.
Ah!
Und zwar, ja, es gibt sie bei Alexa. Alexa heißt es,
Alexa und Siri.
Ganz genau. Und richtig. Da bietet das Örtliche jetzt Folgendes an, dass du zum Beispiel sagst solche verwegenen Sachen wie zum Beispiel, Alexa, frag das Örtliche doch mal, wo die nächste Pizzeria aufhat oder noch aufhat. Oder wo es mexikanisches Essen in der Nähe gibt. Und das Örtliche sagt dir das dann.
Auch muss man das auch mit
Zauberei.
Der Stimme...
Es ist im Grunde so wie bezaubernde Genie. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja,
nur geht's
klar.
Als...
Barbara Eden,
ja. Genau.
Muss man das auch mit der Stimme von Thorsten Sträter machen? Oder kann
nein,
man das auch?
Kann
ich das
nicht,
auch machen? Das Örtliche, sag mir bitte, wann Thorsten Sträter das nächste Mal in meiner Nähe spielt.
Und dann sag mir das Örtliche. Dann wird das Örtliche das sagen.
Überhaupt nicht wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich
in
nicht.
Tödlichen Zeiten wie dies.
Nein, aber das Örtliche ruft dann auch für dich an und oder verrät die Rufnummer und so. Und das ist, ja,
ich fasse das mal für euch zusammen. Ich habe das jetzt gecheckt.
Ja.
Wenn Sie, ja, und Sie können ruhig so alt sein wie ich, wenn Sie so ein Gerät zu Hause haben, es muss gar kein Handy sein, sondern so ein Amazon Echo, also quasi so ein kleines Servicegerät, mit dem Sie sprechen können, Musik abspielen, telefonieren, alles Mögliche. Da müssen Sie zukünftig nur noch sagen, Sie stehen in Ihrem Wohnzimmer, brauchen dringend Blumen und dann können Sie einfach sagen, frag das Örtliche, wo ich Blumen herkriege. Und dann wird das Gerät Ihnen ansagen, wo es Blumen gibt und dann können Sie da auch direkt anrufen, wenn Sie wollen. Und zwar zuallererst in Ihrem Ort. Sie können auch sagen, sag mir, wo es Blumen in Dortmund gibt oder in Karlsruhe oder in Narnia.
Deswegen das Örtliche.
Du sprichst also nicht mehr mit irgendwem. Genau, das Örtliche.
Ja, das ist doch prima.
Du sprichst nicht mehr mit irgendwem, mit irgendeinem Gerät, sondern kannst sagen, frag mal das Örtliche, wo ich Pommes herkriege. Und dann macht das Örtliche das. Und wenn du willst, kannst du direkt anrufen. Der Dienst ist völlig kostenlos. Soll ich jetzt noch die Melodie singen? Ja.
Nein,
das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Bim. Also,
okay.
Dankeschön und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast.
Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Es ist so. Der oder anders. Der Herr Sträter ist ein Mann.
Jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo Waltraub und herzlich
Hallo.
Willkommen
ja.
zum 80. Podcast Streter Bender Streberg.
So hieß er.
Warte, was? Freude, ja, großartig. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass wir
schön, dass ihr da seid.
Hier das sein ist. Dürfen im Majestic in Waltrop. Und vielen Dank an das ganze Team, dass das alles so geklappt hat, dass ihr alle jetzt hier schön sicher und ihr seht echt wie vor so einem Chirurgenkongress sieht man das.
Ja.
Das ist unglaublich. Aber wir haben ja schon alles gemacht diesen Sommer, Thorsten. Ne? Wir haben ja schon vor allen möglichen...
Ja, ich bin vor Tiefkühltruhen aufgetreten. Alles. Wir freuen uns, dass ihr da seid und schön, dass es auch trotzdem, es wird ja immer krasser, die Regeln. Menschen in roten Hosen können nicht mehr nach Nürnberg und da übernachten, wenn sie nicht. Und deswegen ist es schön, dass ihr alle Maske tragt.
Ja.
Wir selber sind davon entbunden, weil wir haben natürlich einen Attest. Und deswegen, nein, weil es, ne? Und das ist vielen Dank, dass Sie trotzdem da sind. Das ist sehr, sehr tapfer von Ihnen und sehr vorbildlich. Und wir sind einigermaßen tapfer. Angenehm berührt. Dankeschön.
Ja. Und jetzt. Und viele freuen sich einfach auch überhaupt hier zu sein, so genau wie wir. Und wir freuen uns noch mehr, dass wir es geschafft haben, für die 80. Episode unseres kleinen lustigen Podcasts hier einen Gast einladen zu dürfen, der, ich sag mal so, wie soll ich sagen, ist schwierig, ihn anzusagen, ohne jetzt in Superlative zu verfahren.
Wir hatten aber schon mal versucht, ihn zum 50. Weißt du noch? Da waren wir nah dran.
Hat nicht funktioniert.
Wir waren nah dran, aber irgendwas muss passiert sein, dass er irgendwann mal angerufen hat, gesagt, ich will zum 80. kommen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, einen jungen, talentierten Nachwuchs-Comedian hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Bitte ein großer Applaus. Es ist niemand Geringeres als Bastian Pastewka.
Kaiser.
Herrschaften,
Mensch,
hier. Ja.
Bitte schön. Hast du ein Mikro? Schnapp dir dein Mikro hier. Und gib mir deine Tasse. Ich habe keine Tasse mehr. Du trinkst ja keinen
Schönen
Kaffee.
Schönen guten Abend.
Gib her.
Bitte?
Gib mir die Tasse. Gib mir die Tasse.
Du mit deiner Tasse.
Gib mir die Tasse.
Pass auf, Thorsten macht das wieder kompliziert.
Ja. Gib ihm doch die Tasse. Untertassensicherung, das läuft.
Ja.
Ich freue mich. Du trinkst Kaffee?
Ich der jetzt trinke
Kaffee. Aus der Kanne.
Klar. Aus der Kanne. Lass mich mal.
Bastian, wann warst du das letzte Mal in Waltrop?
Ich bin zum, noch nie. Ich bin zum ersten Mal in Waltrop und bin aus Versehen, habe ich einen Umweg gefahren, sprich ich war eine Minute später hier. Und zwar bin ich durch die Innenstadt gefahren. Die ist ja wunderschön. Schön, ja? Das ist ja zauberhaft. Also so mit so Fachwerkhäusern. Und,
ja. Durchzufahren dauert genauso lange, wie drüber zu reden.
Ja, aber genau. Und dann hat Bastian gemerkt, dass er eigentlich in Lüdinghausen ist und dann hat er doch hier nach Waltrop gefunden.
So war es, aber es ist tatsächlich sehr schön. Also die Spielothek und dieses,
wie wir heißt der? Wir haben mehrere Spielotheken. Das war nicht die einzige Spielothek.
Nein, das war toll.
Wir haben noch eine beim Griechen, wir haben auch mehrere Griechen.
Ich hatte da eine sehr, sehr angenehme Schlägerei eben. Und nein, wirklich, das ist ja nett, dass man, Leute freuen sich doch, wenn man kommt, ne, vom Fernsehen. Und es gibt aber so einen Telefonladen mit einem lustigen Namen, habe ich gesehen. Heißt der irgendwie Traumtelefon oder sowas oder habe ich das falsch gesehen? Ich war gar nicht in Waltrop.
Nee, das ist ein türkischer Telefon.
Irgendwas Verrücktes habe ich da gelesen.
Du musst den türkischen Gemüseladen sehen. Der hat Slogans wie Gemüse mit Gemüt. Das musst du dir angucken. Gegenüber vom Griechen,
Gemüse
oder?
Gemüse mit Gemüt.
Was war das noch? Irgendwie Karotten mit Charakter, Gemüse mit Gemüt. Das hat ja wirklich draußen auf der Scheibe stehen.
Nicht
du gehst
schlecht,
vorbei und denkst, okay, ich wasche mir das Gehirn aus. Wirklich gut. Schöner Ort hier.
Twin Peaks. So wie der Friseur am Flughafen immer Airport heißt, ne?
Ja, genau. Oder Air Force One. Ja.
Ich war in Hannover, da heißt wirklich, ein Friseur hieß Haarnover. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich alles gesehen.
Das ist zu gut.
Das ist einfach zu gut.
Für Haareszeiten.
Wie heißt die logopädische Praxis in Köln? Stimm und Truppi.
Stimm und... Ich kenne in Köln nur den Optiker Augendübler. Den gibt es wirklich auch.
Ja. Ich wüsste auch einen Frauenarzt.
Ja, doch, den Frauenarzt in Bochum, ja. Frauenarzt, aber es ist ja, wo du gerade Bochum sagst, Bastian, du bist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, du bist ja eigentlich der berühmteste Bochumer, den es gibt. Der berühmteste Bochumer, du bist doch, nenn mir einen berühmteren Bochumer. Also,
außer Grönemeyer.
Jetzt kommt's nämlich, Grönemeyer ist nicht in Bochum geboren.
Nicht in Bochum geboren, sondern woanders.
Ist nicht in Göttingen geboren.
Aha. Ja, dann nenn mir den berühmtesten Klugscheißer aus Bochum. Weißt du, was soll das denn?
Dankeschön, das war's von mir. Danke, Waltrop. Na, mir fällt sonst nur noch Uwe Fellensiek ein, oder?
Uwe Fellensiek
ist auch
Jürgen
Bochumer.
Von Manger? Nee, der ist
Jürgen von
Manger Bochum.
Ist definitiv in Koblenz geboren.
Ja, Thomas Hermanns.
Okay. Thomas Hermanns ist in Bochum geboren.
Thomas Hermanns ist auch.
Jetzt müsste die Frage...
Unglaublich.
Ist, die Frage wäre, aber ist auch völlig egal.
Du bist heute hier, weil du natürlich als einer der Nerds überhaupt in Deutschland, der prominentesten Nerds gibt. Es gab diesen Moment, wo du auf einmal neben Thomas Gottschalk bei Wetten, dass saßt und über die drei Fragezeichen gesprochen hast. Wann war das?
13.11.99.
Und das war, soweit ich weiß, eine... Wir haben Zeit.
Entschuldigung, es war mein erster...
Es ist schon wieder kleinteilig.
Schön, dass du das Datum genau weißt.
Also, nein, es ist wirklich so. Also, wenn,
das du wirkt überhaupt nicht psychisch.
Nein, aber Entschuldigung, du bist gerade mal 12. gefühlt und wirst bei Wetten, dass eingeladen. Ja. Hast gerade irgendwie deine ersten Spaßmeriten bei Sat.1, das ist ein Fernsehsender, gemacht. Und dann wirst du da eingeladen und dann denkst du halt, okay, das ist, wird ein besonderer Tag und du sitzt auf dem Sofa mit Tina Turner und Heinz-Harald Frenzen und Marius Müller-Westernhagen. Und ich war in der legendären Folge, nicht in der legendären Folge mit mir, sondern in der Folge, in der Britney Spears, falls man sich daran dunkel erinnert, ihren Ton verloren hat und Oops, I Did It Again in einer sehr lustigen Performance gebracht hat. Am Abend vorher war sie bei den MTV Music Awards, das hatte ich im Hotel gesehen, eine super Choreo mit Tänzern, Riesennummer, im Hintergrund ein Vulkan, der explodiert. Sie springt mit einer Federboa, die sie so lässig über die Schultern perlen lässt, einen Handstandüberschlag rückwärts und eine Riesenperformance. Und genau diese Performance sollte einen Tag später im Estrell Hotel in Berlin ebenfalls stattfinden, an jenem 13.11.1999, fand es auch, aber das Playback war falsch eingespielt, sodass schon bei ihren ersten Worten nichts kam, nichts, original nichts, weder im Saal noch draußen, aber noch geiler war, jeder, also bei so Sendungen hast du einen, so einen kleinen Tonsender hier hinten dran mit so einem Stift, der hochkommt, man nennt es auch Antenne, damals nannte man das noch Antenne, und dort fand die Federboa, wie zufällig, ihren Weg hin und verkeilte sich hinten an der Antenne. Und ab dann war Britney Spears ne, ohne Text und ohne Federboa im Tonkabel gefangen und tanzte noch den Rest. Und man merkte genau, wie sie wusste, ich kann so keinen Handstandüberschlag machen, wie gestern in London, wo das noch ziemlich geil funktioniert hat. Und sie tanzte auch, man merkte auch genau, ich wusste, jetzt kommt der Hand und machte 21, hier wäre ich gesprungen. Und dann wieder, und zwar Totenstille. Und ich habe viel an diesem Tag über das Showbusiness gelernt. Denn kaum war dieser Auftritt vorbei, kam Thomas Gottschalk mit einem riesengroßen Blumenstrauß zu ihr und sagte, Britney, always a pleasure. Und der ganze Saal stand. Weil alle dachten, das ist der geilste Auftritt von Britney Spears, den ich je gesehen habe. Die haben das überhaupt nicht als Fehler mitbekommen. Ganz Berlin sagte, geil, die Britney ist da. Das war super.
So, nach diesem Podcast guckt euch das bitte nochmal bei YouTube an, ja, und vergleicht das genau mit deiner Performance.
Kann mir nochmal einer sagen, was Hennes gefragt hatte?
Wo waren das wir? Ist auch so eine Sache. Wie gesagt, wir haben Kinder, ich bin auch das erste Mal wieder auf der Bühne, wenn das jetzt nicht mehr erlaubt ist.
Ja. Wie ist es denn überhaupt zu Wetten, dass gekommen? Das war ja sehr spontan, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, also Wetten, das war damals samstags und ich glaube, die hatten so eine Woche vorher oder so angerufen.
Okay, doch.
Also und gesagt, du hattest, ja, und ja, dann habe ich gesagt, ich kann, also Gottschalk kennt mich nicht, wir kennen uns nicht, und habe ich gesagt, wollen wir nicht eine Drei-Fragezeichen-Wette machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde dort die ersten 40 Folgen der Drei-Fragezeichen mit verbundenen Augen, also so runterrattern. Und das kann ich halt wie so ein Vater unser.
Ja.
Und dann haben sie mir noch so eine lustige Drei-Fragezeichen-Brille gegeben. Und dann haben sie noch so getestet, ob ich was sehe, weißt du?
Nicht
und
wie damals bei dem Titanic-Typ, wo man, nee, das dann gucken konnte.
Aber wo hätte ich auch hingucken können? Da, ja, ja, waren genau, ja, keine Bleistifte, genau, in der Nähe. Das ging dann einigermaßen. Aber ich habe diese lustige Brille habe ich noch.
Du musstest die Wette aber nicht einlösen. Du hast die Wette gewonnen und dann...
Nein, ich habe das da einfach gemacht. Ich war ja gar kein
Wettkandidat. Du kannst also alle Drei-Fragezeichen-Folgen auswählen.
Von 1 bis 40, ja.
Von 1 bis 40, ja.
Nennt mir irgendeine Zahl, ich sage euch sofort die drei Fragezeichen.
24.
Ja, die kann ich gerade nicht. Die silberne Spinne.
Ja, die silberne Spinne, natürlich.
Die silberne Spinne.
Ja, ja.
Und deine Lieblingsfolge ist der Grüne Geist?
Oder der Grüne Geist, die 8, ja.
Das war meine erste LP übrigens, meine erste Drei-Fragezeichen-LP.
Ganz kurz.
Ja.
Wir machen heute einen Podcast. Ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist.
Genau.
Wir tun im Wesentlichen so, als wären sie nicht da. Das ist wichtig. Dass wir reden kleinteilig über Dinge, die wir gesehen und gehört haben und fragen, was ja natürlich, was hat er gesehen und gehört, Lieblingssendung und so weiter. Man kann es nicht direkt mit einer Revue vergleichen. Punkt.
Aber das Schöne,
so, in dem Sinne.
Das Schöne ist, wenn Ihnen das gefällt, können Sie es natürlich auch abonnieren und liken und so weiter. Das muss man immer am Anfang sagen.
Ja, ne? Muss man immer, ja, am Anfang
sagen. Sag du das doch mal, Gary.
Ja, abonnieren und liken.
Hauptsächlich. Danke, Gary. Schön. Super. Gary, hast du.
Ich muss ja sagen, die drei Fragezeichen, dadurch bin ich zu Alfred Hitchcock gekommen tatsächlich. Ich fand das super interessant, dass diese Buben immer am Drehort waren von irgendwelchen Alfred Hitchcock-Filmen. Und das daraufhin habe ich mir Alfred Hitchcock-Filme tatsächlich angeguckt. Das war mein
Entree
zu Alfred Hitchcock.
Frage. Der Alfred Hitchcock, ich habe ja viele von denen gehört. Das Problem ist nur, dass ich zu drei Fragezeichen immer gut einschlafen kann. Deswegen weiß ich nicht, wie auch nur eine einzige Folge ausgeht, wenn ich ehrlich bin. So, but it's a Rocky Beach.
Rocky Beach.
Rocky Beach.
Rocky Beach.
Dann gehen die im Wohnwagen und sagen, hey, Knickknack. Aber zwischendurch gehen Sie ja zu Alfred Hitchcock, der als real existierende Person da drin ohne Grund, oft das, ohne Grund.
Genau.
Dann Herr Hitchcock.
Ja.
Peter.
Folgendes.
Und das ist, kommen da noch andere populäre Figuren vor? Wie kommen wir gehen zu Onkel Hitler? Irgendwie ist das so, nein, anders. Wie kam das, dass Sie gesagt haben, dass Alfred Hitchcock darin vorkommt? Weil das weiß ich einfach nicht.
War das die Erfindung von Robert Arthur oder kam die erst später, Bastian?
Das weiß ich habe gehört, dass Hitchcock seinen Namen hergegeben hat und gesagt hat, schreibt das irgendwie. Also der echte Hitchcock. Aber ich glaube, der hat nie davon ein einziges Buch gelesen. Natürlich. Noch wusste er, was da passiert.
Nein. Er lebte ja in den Hörspielen auch noch, obwohl er in der Realität schon längst tot war. Lebt er immer noch weiter. Natürlich gesprochen von dem wunderbaren Peter Pasetti, natürlich, der ja auch ein ganz wunderbar, weißt du, wen er noch gesprochen hat in einer Europaserie? Weißt du das? Da bist du, glaube ich,
Skeletor, raus. Oder?
Skeletor, genau. Skeletor.
Das weiß ich nur von dir, das habe ich nie gehört.
Skeletor,
das war
bei Masters of the Universe, ganz genau. Der ja, übrigens Skeletor, wir kommen von höchsten auf Kirsten, Skeletor, der gespielt wird in
von
dem...
Von Frank Langella
von
in der
Frank
Verfilmung.
Langella, genau.
In der Verfilmung der Golem-Brüder.
Und wo haben wir Frank Langella gerade erst Langella, wieder gesehen?
Wo wir gerade gesehen haben, auch wieder als Skeletor. Und zwar in... ja, haben Sie hier nichts von. Ist egal.
Problem mit Podcasts.
So funktioniert dieser Podcast.
Pass ja, übrigens, die toten Augen von London gucken uns hier an.
Was?
Dafür habe ich eine Maske aufgezogen.
Frank Langella als ehrwürdiger Richter in Trial of the Chicago 7. Jetzt gerade.
Hat den jemand Netflix gesehen auf Netflix?
Brandneu bei Netflix.
Das ist wie Sat.1, nur Sie können es gucken, wann Sie wollen. Wissen Sie, haben Sie ihn gesehen? Der ist jetzt frisch raus.
Ganz frisch
Trial
raus.
Of the Chicago 7.
Dann reden wir trotzdem drüber, weil Gary, du hast ihn nicht bei Netflix gesehen, du hast ihn im Kino gesehen.
Ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen, weil er lief bei uns in Bochum im Kino.
Warum?
Das Enttäuschende war... Ich sehe den in der OV, okay, und dann aber auch im Kino.
OV,
und die Leinwand war wirklich nur marginal größer als mein Fernseher. Also das ist
du hast, vor mir. Aber du hast 8 Euro dafür bezahlt, dass da einer Netflix
tatsächlich
anmacht.
Naja, ich hatte es mir dann so gerechtfertigt, dass ich gesagt habe. Naja, ich unterstütze die Kinos damit.
Und das, deswegen bist du der absolute Held, Gary.
Ich war der Einzige, denn vor mir saß noch ein Typ, der hat irgendwie ständig nur auf sein Handy geguckt.
Wahrscheinlich hat er gleichzeitig
Netflix. Und telefoniert hat, als wenn er komplett vergessen hätte, dass ich im Raum war. Ich sage, Entschuldigung, bitte. Darauf habe ich lange gewartet, dass ich das auch
mal
sagen kann.
Ja.
Entschuldigung.
Was du sonst immer gehört hast.
Und dann
hatte er eine warme Fleischwurst dabei?
Was hatte der? Nein. Dann drehte der sich um und sagte, ja... Ich sage, können Sie mal bitte draußen telefonieren? Hat er dann auch gemacht? Der ist nie wiedergekommen.
8 Euro.
Dann saß ich da alleine in einem Kino, was gerade so groß war wie unsere Küche. Unglaublich. Ja.
Aber trotzdem, super, dass du ins Kino gegangen bist.
Ja.
Wie finden wir den Film, Thorsten?
Bitte was? Also generell glaube ich, dass der Film auch im Kino überhaupt gelaufen ist, ohne Not, damit er im Oscar-Rennen mitspielen
Oscar,
kann.
Genau.
Weil ein Film, den du für Netflix vielleicht produzierst, der aber einen Oscar gewinnen könnte potenziell, muss vorher im Kino gelaufen sein. In ein paar Kinos, für ein paar Tage.
Wie zum Beispiel auch der von
Irishman beispielsweise und dergleichen Dinge mehr. Und wie fanden wir den? Also es geht ja im Prinzip darum, um die studentischen Aufstände in Chicago im Jahre 1990. Aufgrund des Vietnamkrieg. Jugendliche oder Studenten oder im Falle von Sacha Baron Cohen 50-Jährige, die so tun, als wären sie Studenten, rotten sich. Das sind Details. Planen sich in Chicago zu treffen, da ein Festival zu machen, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Und das läuft schrecklich aus dem Ruder. Wir sehen dann in Rückblicken, was da alles Schreckliches passiert ist. Und es handelt im Wesentlichen von diesem Gerichtsprozess, wo diese 7 symptomatisch für alle anderen angeklagt sind. Und das macht ganz viel Freude, wenn man davon absieht, dass sie jetzt angeklagt sind. Und Sacha Baron Cohen ist fantastisch als revolutionärer...
Als Abby Hoffman,
der naja, auch wirklich... Ja gut, so aber das sagt ja jetzt keinem. Was, so richtig?
Abby Hoffman war einer der
Abby Hoffman, ja, genau.
Bekanntesten.
Die Yippies.
Die Yippies, genau. Abby Hoffman ist damals bei Woodstock von Pete Townsend von der Bühne getreten worden, auch weil dazwischen gesagt...
Ja, und ich finde es...
Ich fand es auch so schön, weil Sacha Baron Cohen sollte ja eigentlich, war im Gespräch als Freddie Mercury für Bohemian Rhapsody. Jetzt sieht er aus wie Brian May in dem...
Ja, mehr Haare, hat nur ein Alpaka-Schaf. Ich habe sowas auch nicht gesehen. Hast du zwischendurch, hat der mal so ein Ensemble an, wo ich denke, hat der jetzt Frauenkleider an? Hast du das gesehen? Dieses beigefarbene mit dem Ausschnitt und der Kette? Wo ich dachte, was geschieht nun?
Nein, es gibt aber wirklich Videos, wo du Abbie Hoffmann genau in diesen Klamotten siehst. Also da hat Aaron Sorkin wirklich genau. Das ist ja ein Aaron Sorkin-Film. Gary, was hat Aaron Sorkin noch gemacht?
West Wing natürlich, Newsroom. Sports Night.
Bastian, jetzt alles aus, raus. Was noch?
Police Academy 3.
Nein.
Studio 60.
Nein, wir müssen The Social Network müssen wir sagen.
Und natürlich auch diesen anderen Gerichtsfilm mit Jack Nicholson und Tom Kruse.
Eine Frage der
Thomas
Ehre.
Genau.
Den hat er geschrieben.
Das ist ursprünglich ein Theaterstück und das hat er dann adaptiert als Film.
Das heißt, Aaron Sorkin hat den Satz geschrieben, ich reiße die Augen aus und pinkel in dein Gehirn, oder was? Das war da.
Ja, exakt, genau. Den hat er offensichtlich.
Oder die deutsche Synchronfassung.
Er ist ein großartiger Drehbuchautor, wie ich finde.
Er ist ein großartiger Mann, was geschliffene Dialoge angeht.
Ja.
Eine Frage der Ehre. Waren Sie in Gefahr? Ja, in ernster Gefahr. Existiert denn noch eine? Richtig geil. Und der ganze Trial of the Chicago Seven ist ja auch voll davon. Von richtig guten Dialogen.
Die Dialoge.
Das macht einfach Spaß.
Der Film ist 2 Stunden lang und er wirkt wirklich wie...
Als wäre er etwa 2 Stunden lang.
Ungefähr,
unten an der Leiste.
Unten geht so ein Ding die ganze Zeit mit, ne? Das ist ganz toll.
Ja, das ist ja das Furchtbare bei Netflix. Du siehst mal, wie lange noch?
Schrecklich. Aber der Abspann ist 10 Minuten lang. Ich dachte, es kommen noch 5 Minuten.
Wie hat dir der Film gefallen?
Der hat mir total gut gefallen. Ja? Ich bin bei Aaron Sorkin mir leider immer nicht sicher, weil der Klassiker, den man ihm ja auch immer, was man als Attribut immer mitgibt, ist Walk and Talk.
Ja,
also du hast Figuren, die reden. Und bis auf uns 4 macht das ja keiner im wirklichen Leben. Die Menschen kommunizieren ja auch mit Händen, mit Füßen, mit Gesten, mit Pausen und sowas alles. Das gibt es da nicht. Als einziges würde ich bei dem Film mich fragen, wessen Film war das eigentlich? Wir haben 7 Angeklagte, wir haben auch noch einen sehr prominenten Richter, wir haben auch noch sehr prominente Nebenfiguren. Ich frage mich, auf wen soll, darf, kann, muss ich mich eigentlich fokussieren?
Okay.
Manchmal ist es der Typ von den Black Panthern, manchmal ist es der Typ, der von Eddie Redmayne gespielt wird. Eddie Redmayne sieht übrigens in jedem Film aus wie Regine Hildebrand, das nur nebenbei.
Ja.
In dem Film auch.
Jetzt, wo du sagst.
Ja. Schreib das bitte auf, das ist wichtig. Und
ich denke mir immer, der hat doch bestimmt irgendwelche Tiere im Koffer.
Ja,
ich komme da gar nicht von weg. So.
Ja. Oder ist es...
Egal,
ist es
egal, könnte auch Hitler spielen. Du komm, du hast doch so einen kleinen Hirsch im Koffer. Ist egal. Das ist halt so, wenn du so eine einprägsame Physiognomie hast. Ich habe den gesehen ich war in Roermond. Punkt. Outlet.
Ich wollte gerade sagen.
Outlet. Da hat er Werbung dabei in einem Schaufenster von Dior. Die haben ja so ein Dior-Outlet, ein Widerspruch in sich. Und da hat Eddie Redmayne gemodelt und das war schon sehr travestiemäßig. Und da habe ich mir gedacht, wo ist der Koffer? Ich habe es auch da gedacht, was soll ich machen? Der wirkt halt immer so ein bisschen, oder?
Ja, Bastian, wolltest du was sagen?
Nein, alles klar.
Keine das Ahnung, nix. Ich wollte es nur, das ist eben Podcast.
Ich fand den Film sehr, sehr gut. Also für so einen, man hat lange nicht mehr einen Gerichtsfilm gesehen.
Ja.
Man hat lange nicht mehr so gelacht.
Ja. Ich habe schon auch bei Sacha Baron Cohen, bei den Stellen habe ich doch sehr gelacht.
Ja, das war ja auch,
war
weil...
Lustig,
weil
und die Sachen sind alle verifiziert. Er ist dann mit seinem Kollegen wirklich in so einer Robe
unten drunter. Genau. Ich habe vor Jahren
das schon mal eine Dokumentation
drüber gesehen.
Der Auftritt von Michael Keaton.
Der Auftritt von Michael Keaton. Der Auftritt von Michael Keaton ist immer, als hätte er kurz den Schraubenschlüssel weggelegt, um dann einen Senator zu spielen. Es ist immer nur dieses, okay, ich mach das.
Genau.
Ja, danke Jungs.
Genau.
Danke. Ist egal, ob der nach Polen einmarschiert oder McDonald's aufkauft oder irgendwas. Immer nur so, okay, hey, kein Problem. Und sofort denkst du, was für ein netter Mann.
Ich habe nur ein Problem mit Aaron Sorkin. Ich mag den sehr, nur er hat diesen, es gibt immer in jedem, auch bei Newsroom, immer diesen unglaublich patriotischen Moment. Und das ist natürlich bei Trial of the Chicago 7 natürlich am Ende.
Ich hätte mir so gewünscht, dass er alle 4000 vorliest in der Fassung. Und dann habe ich gesehen, nee, ist nur 2 Stunden lang. Schade. Das hätte ich richtig geil gefunden.
Ja, aber
ich liebe Gerichtsfilme. Ist aber das Beste. Mir ist klar geworden, dass das eins meiner Top 3 Genres, oder wie meine Oma gesagt hätte, Genres ist.
Genre.
Das sind Gerichtsfilme. Wart ihr auch kurz davor, als es hieß, Bastian Pastewka zu sagen, erheben Sie sich. Ich bin ja immer kurz vor. Ich bin auch gerade in der 5. Staffel von Suits, wo es keine Handlung mehr gibt. Fantastisch. Oder 6. Staffel, man weiß es gar nicht.
Du guckst das doch als Herrenschneider sowieso noch.
Wo ich hinkomme, ich reiche immer Entwürfe ein, Gegenentwürfe, biete irgendeinen Deal an, auch beim Bäcker. Sag Sachen wie, waren oder waren sie nicht in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.40 Uhr in der Backstube. Ich kann nicht anders, ich liebe das. Aber das hat...
Aber das Tolle war ja auch bei A Few Good Men. Wie hieß der noch? Das war Rob Reiner, ne? Rob
A Few Ryan? Good Men.
Ja. Eine Frage der Ehre. Wer da auch alles mitspielt, da spielt auch, glaube ich, Kiefer Sutherland mit. Und natürlich Kevin Bacon
spielt mit. Kevin Bacon spielt mit als Staatsanwalt.
Ganz genau, den du gerade noch neulich, oder wann hast du Kevin Bacon getroffen? Jetzt machen wir mal ein bisschen Name-Dropping.
Komm, erzähl, dass du Kevin
erzähl Bacon mal, getroffen hast. Erzähl mal, dass du Kevin Bacon getroffen hast.
Ich habe Kevin Bacon getroffen.
Das war's, Dankeschön.
Ja. Danke, Deutschland. Danke.
Ich Will Smith. Komm, lass stecken.
Ja, und ihr habt euch so schön unterhalten, Thorsten. Das war so ein tolles Gespräch.
Spielberg konnte ich nicht, da war ich in Berlin.
Soll ich das den Leuten nochmal zeigen? Ich habe das tatsächlich auf dem Handy. Nein, war ich nicht.
Klasse. Mir das gefällt der Name Streter Bender als Podcast eh besser. Mach doch.
Kommen wir zurück zu Carsten Speck. Kevin Bacon, Entschuldigung. Es wäre deiner gewesen, Thorsten, Entschuldigung. Was ist da passiert? Wie bist du in Kevin Bacon reingerannt?
Es gab eine Serie von Amazon Prime, die hieß I Love Dick. Und die hatte eine Premiere in München. Und da war Kevin Bacon anwesend. Und es gab ein lustiges kleines Zusammensitzen hinterher, was sehr, sehr angenehm war. Und Kevin Bacon erzählte lustige Geschichten über seine Frau, Kira Sedgwick, ja, die diese Serie The Closer machte. Auch eine sehr schöne Gerichtsserie übrigens. Und darüber haben wir uns so unterhalten. Und ich habe ihm erzählt, wer seine deutsche Synchronstimme ist. Das mache ich sehr oft, wenn ich Schauspieler treffe. Den sage ich, wer die deutsche Synchronstimme
Udo Schenk. Und es ging auch darum, er hatte erzählt, dass er an einem neuen Tremors-Film arbeitet. Ne?
Ja, da gibt es wohl irgendein Gerücht, dass diese Raketenwürmer-Geschichte da nochmal zurückkommt.
Im Land der Raketenwürmer.
Kevin Bacon? Das haben wir übrigens übersetzt. Das haben wir übersetzt, den deutschen Titel. Ne? In the Country of the Rocket Worms. Und er so, yes.
Moment. Kevin Bacon soll in einem Tremors Remake oder Reboot mitspielen?
Das ist doch Trend. Alt gewordene Leute.
Also das gab es auch öffentlich zu lesen, aber
komplett an mir vorbeigegangen.
Toll, dass du diesen Podcast guckst.
Ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Das stand dann in der Frau mit Herz und das muss stimmen.
Und Bastian, du warst bei diesem Amazon-Treffen natürlich dabei in deiner Funktion als deutsches Aus. Was ist die erste deutsche Amazon-Serie, die es gab, Pastewka? Wir kommen jetzt mal zu dem Wechsel von Pastewka von deiner Serie. 10 Staffeln.
Legen wir mal ein Tempo vor hier, meine
Güte. Wir haben, hör mal, ich habe ja so einen Zettel hier. Also, was die erste deutsche?
Nein, die zweite.
Die zweite.
Also war die erste? Amazon hat 1000 Serien gemacht, aber du sprichst jetzt von deutschsprachig, ne?
Deutschsprachig,
die erste war You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer.
Stimmt.
You Are Wanted, dann kamen wir mit Pastewka kurz danach.
Wie ist was mich mal interessieren würde, wenn ich das fragen darf, der Wechsel? Ja, erstens mal, wie kam es zu dem Wechsel und was hat sich da verändert, kreativ, würde mich mal interessieren.
Du meinst der Wechsel von Sat.1, dem
Streaming-Anbieter. Genau. Zum Streaming, weil Streaming-Dienste sind ja, ich bin Drehbuchautor und für uns ist das ja das Mekka. Wir wünschen uns ja alle, irgendwie mal bei Amazon oder bei Netflix zu landen. Mich würde jetzt echt interessieren, was hat sich dadurch kreativ geändert bei euch?
Es ist ein Mekka.
Ja.
Also es muss man wirklich sagen, also wir haben die Serie von 2004 bis 2013 bei Sat.1 gemacht.
Ja.
Und man ist immer versucht, mir anzudichten, dass ich jetzt hier irgendwas gegen Sat.1 oder sonst was sagen würde. Nein, so war es nicht. Bei Sat.1 haben wir diese Serie 7 Jahre lang machen dürfen, das muss man immer sagen. Mhm. Viele andere Sitcoms oder Serien, die es überhaupt gegeben hat, haben es nicht so lange geschafft. Und Sat.1 hat uns immer weiter ermutigt. So 2013, 2014 gab es dann bei Sat.1 so ein Comedy-Loch. Also so die große Zeit von Ladykracher, von was guckst du und was es alles in Sat.1 so an Unterhaltungssachen gab, war weg. Genial daneben gab es nicht mehr. Und wir waren so die letzten Mohikaner und wurden schon mit unserer 7. Staffel immer so ein bisschen im Programm verschoben. Und es hat uns am Ende keiner mehr gefunden, nicht mal mehr meine Mutter. Und das ist ein hartes Zeichen gewesen.
Ja.
Und dann haben wir ja auch 3 Jahre pausiert, weil wir gemerkt haben, irgendwie das mit Sat.1 weiterzumachen, bringt nichts. Weil wenn wir das machen, laufen wir da erst in 2 Jahren und wir haben uns immer angemaßt, eine tagesaktuelle oder zumindest zeitaktuelle Serie zu sein. Und das funktioniert dann nicht, wenn man nicht weiß, wann man ausgestrahlt wird.
Aber der Wille war da.
Der Wille war immer da, aber eben, dann haben wir irgendwann 2016 gesagt, so, wir schreiben jetzt eine 8. Staffel. Völlig egal für wen, wir schreiben für uns jetzt eine 8. Staffel, damit wir wissen, wie es weitergeht. Denn wenn wir erstmal das Buch schreiben, treten wir uns auch selber in den Arsch und fragen mal rum. Und in dieser Sekunde kam tatsächlich von selbst die Frage von Amazon Prime, denn die hatten die 7 existierenden Staffeln inzwischen im Programm.
Im Programm.
Und die haben wohl festgestellt, dass die da so gerne geguckt werden von den Leuten, dass sie gefragt, kommt da noch eine 8. nach? Und wir so, die Bücher hätten wir schon.
Ja.
Und dann kam es zu dieser wirklich von vorne bis hinten.
Du schreibst immer an den Büchern mit.
Ja, also ab Staffel 8. Ab Staffel 8. Bei 7, 6 habe ich so ein bisschen mitgeschrieben, aber so die Staffeln 1 bis 7 wurden immer von meinem Autorenduo, also meinem in Anführungsstrichen, Chris Geletnecki und Sascha Albrecht geschrieben. Hm. Und Chris Geletnecki stieg aus, er hat dann Sketch History fürs ZDF gemacht. Hm. Und wir haben uns eine Runde von Autoren dann geholt für die Staffel 8 und da war ich dann auch mit dabei.
Also einen richtigen Writers Room?
Ja, tatsächlich. Also wir saßen jeden Tag in einem nicht schönen Raum zusammen und hatten an der Wand so ein großes, sehr, sehr leeres Clipboard, wo 1, 2, 3, 4, 5 stand und wir mussten halt die Geschichte dann irgendwie füllen. Das ist echt, das ist schwierige Arbeit.
Das wär so ein Traum.
Ja, aber nur weil du einen Raum hast, ist die Arbeit
noch nicht geschenkt. Wollte ich gerade sagen.
Nein, aber trotzdem.
Leeres Clipboard, das ist überhaupt kein Problem.
Gary, wir schenken dir ein Clipboard und dann kannst du dich da vorlesen.
Ja. Und es ist schrecklich, wenn es noch weiß ist.
Aber die kreative Arbeit war genau so wie bei Sat.1. Das heißt, oder
ja, genau.
Hattet ihr mehr Freiheit durch Amazon Prime? Weil man denkt ja immer...
Die Primes haben uns ja, also das... Gar keine Frage, die haben uns wirklich gerettet, weil wir wollten die Geschichte unbedingt weitererzählen. Mhm. Wir wussten, da muss noch was ran. Aber man muss auch sagen, dass Prime Video eine bestehende Serie übernommen hat. Das heißt, die wussten, dass es uns ja schon 7 Jahre lang gibt. Also es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, was ist denn die Hauptfigur für ein Typ?
Okay,
also diese Geschichten, die man am Anfang erstmal klären muss, was ja auch vollkommen normal ist, die gab es nicht mehr. Trotzdem gab es so ein paar Maßgaben und ein paar Ideen auch. Und wir haben versucht, das aufzugreifen und so gut wie möglich eben zu machen.
Konntet ihr euch mehr trauen? Entschuldigung, Hennes.
Nee, ist richtig.
Also den Unterschied kann ich nicht festlegen. Also was ist mehr trauen?
Wie konntet ihr euch mehr trauen? Du hast so eine Bumsszene.
Ja, das wollte ich, aber das
hatten wir. Könnt ihr euch nicht mehr trauen.
Ich will das sagen, aber
mit blanken Pimmel lauft ihr, also natürlich könnt ihr euch mehr trauen. Ihr habt euch auf jeden Fall mehr getraut.
Das hat tierischen Spaß gemacht übrigens.
Verstehe.
Zärtliche Cousinen 3.
Zärtliche Cousinen, aber wir haben ja auch schon in Staffel 5 haben wir schon Nacktszenen gemacht. Wir haben uns alle untereinander schon nackt gesehen. Wir saßen alle schon nackt zusammen in der Sauna.
Auch gerade eben hinter der Bühne, alle nackt. Ja. Ne?
Also ich habe selber gerade keine Hose an, das ist nur eine Projektion des Lichts aus Waldorf. Wenn Kameras da sind, heißt es Hello, shake my ding dong. Das habe ich drauf.
Hast du das Gefühl, oder nicht das Gefühl, du weißt es, guckt Amazon Prime auf die Quoten? Wie ist da die Entscheidung? Weil es sind ja jetzt auch einige Serien, zum Beispiel bei Netflix gibt es jetzt Serien, die gecancelt worden sind. Das werden wir jetzt auch noch jetzt nach Corona wahrscheinlich noch mehr erleben, was da passiert. Glow ist jetzt gecancelt worden zum Beispiel.
Was ist gecancelt worden?
Glow.
Ja,
schade. Glow ist gecancelt worden. Und,
weil die nicht drehen können, das ist halt das Problem.
Aber meine Frage ist, gibt es da einen Quotendruck? Ist der anders bei Sat.1?
Also es gibt in dem Sinne ja keine klassische Quotenzählung. Okay. Die Quote kennen wir aus dem linearen Fernsehen. Da kommt Sonntagabend der Tatort und am nächsten Morgen wissen wir, das haben so und so viele Leute geguckt.
Ja.
Und das war bei Pastewka zu Sat.1-Zeiten natürlich genauso. Wir waren von dieser Quote sehr abhängig. Wir hatten übrigens in der ersten Staffel sehr, sehr gute Quoten. Und man sagt uns immer nach, wir wären so langsam geklettert. Das Gegenteil war der Fall. Wir fingen gut an und in der dritten zum Beispiel waren wir wahnsinnig schlecht und kletterten dann wieder hoch. Ja.
Wow.
Weil wir auch so viele Jahre das gemacht haben. Mhm. Also es war vollkommen unklar, wie man da überhaupt eine logische Linie reinbringen kann. Und bei Prime ist es so, dass sie keine Zahlen rausgeben. Ich weiß nicht, wie viele Leute uns da geguckt haben.
Das ist kein Scherz. Gibt es nicht mal einen, der unter der Hand was schätzt oder so?
Überhaupt nicht. Es gibt Leute, die jetzt...
Das heißt nur der Chef.
Es gibt dieses Umfrageinstitut, die auf der Straße Menschen fragen, was haben sie gestern gestreamt? Nicht, was haben sie gestern geschaut?
Genau.
Was
haben sie gestern gestreamt? 4.
Und dann merkst du, dass in dieser Hitliste plötzlich alles drin ist, inklusive der Mediathekennutzung der Serie Hubert und Staller, die wir beispielsweise nicht sofort auf der Uhr hätten, wenn wir an beliebte Serien denken.
Ja. Das ist aber die mit Christian Kramitz.
Wir haben das zum Beispiel gemerkt bei unserer Staffel 9, da waren wir auch plötzlich in der ersten Woche drin. Die Neugierigen gucken, die gesehen haben, es kommen neue Folgen. Dann sind wir 2 Wochen plötzlich nicht drin. Dann plötzlich wieder. Dann überholt uns plötzlich gute Zeiten, schlechte Zeiten, was man bei TV Now gucken kann. Also das ist eine sehr krude Mischung, wo ich persönlich nichts ablesen kann.
Du verfolgst das oder ist
es
dir total
egal? Nein, mir hat man das so vorgebetet
und
mir das so gezeigt, aber ich verfolge das nicht. Und ich finde auch gut, dass es nicht so ist, weil wenn wir anfangen, diese Serien danach zu beurteilen, wie sie sozusagen am Startwochenende laufen, sind wir ja wieder vollkommen am Ende und wieder bei der blöden Quotenzählerei, wir aus dem Fernsehen kennen, wo die Quotenmessung plötzlich auch verwechselt wurde mit der Qualität der jeweiligen Sendung.
Wie war das bei der Wochenshow damals? Wart ihr... ich sag mal so, gab es da eine direkte Konkurrenz zu RTL Samstagnacht? Habt ihr da verglichen? Gab es da hinter den Kulissen oder seid ihr separat durchgezogen?
Also die Samstagnachts haben ja angefangen und haben ja mit diesem Comedy-Boom, den man damals so genannt hat, begonnen am 22. November 1993. Und 93, genau, ja. Erste Folge Olaf Kracht und Helge Schneider als Gäste, schreiben Sie es auf.
Nein, das war die zweite. Helge Schneider war die zweite.
Helge Schneider war eine zweite.
Saß ich im Publikum.
Ja, vollkommen richtig.
Kann man gucken.
Mein Fehler, aber ich wollte gucken, ob du es nicht aufgeschrieben hast.
Dafür bin ich hier.
Ja, nee, das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Unterbrich mich, wann immer du magst.
So Flöße bist du.
Ja, so ein bisschen, ja, das ist aber immer
noch. So, und dann kamen wir ja erst 96. Also wir kamen später, deshalb war klar, die gibt es schon. Das, was wir machen, wird automatisch mit uns beiden verglichen. Bis heute hat der Name Samstagnacht viel mehr Zugkraft als der Titel Wochenshow. Ich werde auf der Straße angefangen, Sie waren doch damals bei Samstagnacht. Inzwischen sage ich ja, obwohl ich dort nie gewesen bin, weil die Leute sich den Titel Wochenshow nicht merken, sondern immer sagen Samstagnacht, weil für sie war das die erste Show, die sie inzwischen mit ganz vielen Comedians aus dieser Zeit mental belegen.
Naja, und Samstagnacht war natürlich auch verbunden mit Saturday Night Live. Deswegen mussten die ja sich umbenennen. Es hieß ja zuerst hieß es ja Samstagnacht Live, und da es aber nicht live war, durften sie das nicht so nennen. Und Wochenshow basierte aber nicht auf Saturday Night Live, sondern ihr hattet ein anderes Vorbild.
Ja, es war so eine Mischung. Wir hatten irgendwie Not the 9 o'clock News hieß das. Ja. Das war die erste Show von Rowan Atkinson, als Atkinson, er noch nicht Mr. Bean war. Und Mel Smith Jones, ne?
Genau,
Griff Rice Jones und Mel Smith. Und das war eine ganz tolle Show und wir haben da auch hingeguckt, aber irgendwann haben wir versucht, da unsere eigene Sache draus zu backen. Uns haben sie eher mit Rudis Tagesshow verglichen damals, was eine Rudi Carrell-Sendung war, in der er lustige Nachrichten verlesen hat. Unsere ersten Folgen waren auch nahezu baugleich.
Ja.
Irgendwann wurden wir eine Stunde lang. Das erste halbe Jahr waren wir eine Halbstundensendung, was bei Sat.1 bedeutet 22 Minuten. Da schaltest du ein, da ist es schon wieder aus. Mhm. Und dann, als wir eine Stunde wurden, das wurden wir im September 1997, da war die Wahrnehmung des Zuschauers dann eine andere.
Ich hatte, ich weiß noch ganz genau, ich hatte ein super Erlebnis, und zwar habe ich Sketche geschrieben für RTL Samstagnacht und für die Wochenshow auch, und ich werde nie vergessen, wie ich da mal einen Anruf gekriegt habe von dem Chefautor, damals Tommy Jaud, und der mich noch gelobt hat, wie toll ich mich beworben habe. Du bist wohl ein Bewerbungskönig, und ich habe gesagt, ja klar, ja, das habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Und er meinte, und hör mal, deine Sketche, die sind auch echt lustig. Nur das Problem ist, die gibt es schon. Ich sage, was? Dann sagt er, ja, von Monty Python. Und das war tatsächlich ein Sketch, wo ich wirklich, wo man wirklich merkt, dass Monty Python ist so in meiner DNA drin, dass ich nicht gemerkt habe.
Welcher
ich,
war das denn, welcher Sketch?
Das war, der tote Papagei.
Nee, das war...
Den habe ich doch gespielt mit Marco Riemer. Hast du das?
Mit Hamster habe ich daraus gemacht.
Ich dachte, Cleese hätte den uns geklaut.
Nein, das war so eine Interviewsituation. Es war noch niemals irgendwie wo John Cleese jemanden interviewt und dann immer sagt, ich darf sie doch so und so nennen. Oder
Eddie
so.
Baby. Elk. Ja. Eddie.
Ja,
genau. Das ist der Typ, der ich darf sie Eddie Baby nennen.
Ja, ja, genau, genau.
Eddie Baby.
Und das habe ich, irgendwie kopiert. Und ich habe es jetzt mal trotzdem.
Na gut, dass Tommy Jaud aufgepasst hat. Ne?
Ja, ja,
es gab
klar.
Auch, es gab bei Samstagnacht gab es mal ein Sketch. Die haben, glaube ich, auch alte Sketche von Python auch gekauft.
Ja.
Und zwar den Bookshop Sketch, glaube ich. Der war, glaube ich, mit.
Ich meine, ich hätte eine Version davon von dem Sketch gesehen, wo John Cleese der Papst ist und Eric Idle
das Da Vinci
und das vorletzte Abendmahl. Das gab es, glaube ich, in der Version mit Tanja Schumann und Mirko Nonchef.
Genau, und die waren aber auch lizenziert. Also das heißt, die durften die auch benutzen. Python ist für dich das Nonplusultra gewesen? Oder
ich habe letztlich alle Sketche, die Tommy Jaud geschrieben hast oder du geschrieben hast, für uns so gespielt wie die Monty Pythons, weil ich bin mit 23 in diese komische Fernsehkiste reingekommen. Ich durfte erst beim WDR anderthalb Jahre Sketche so spielen, wie ich es aus England
Das war Lollo Rosso.
Das war Lollo Rosso. Ja. Und danach in der Wochenshow. Und ich hatte überhaupt keine Ausbildung, ich hatte keine Schauspielschule gemacht und ich hatte ein bisschen Comedy auf der Bühne gemacht und es war komplett sinnlos. Ich wollte immer Fernsehcomedy machen und das war in der Zeit, hatte ich das große Glück und nichts anderes, da wirklich so eine kleine Show bekommen zu dürfen, wie erst bei Lollo Rosso und dann später so einen kleinen Erfolg mit der Wochenshow. Und das war klasse.
Was waren deine großen Vorbilder, deine Comedy-Vorbilder?
Ja, die Monty Pythons habe ich natürlich rauf und runter geguckt, wobei ich da jetzt keinen Favoriten irgendwie hätte. Ich mochte den Ensemble-Gedanken und das fehlt mir ja heute so unglaublich beim Fernsehgucken. Mhm. Ich sehe keine Comedy-Ensembles mehr. Ich sehe unfassbar begabte Solisten, Stand-Upper-Kabarettisten, ne? Poetry-Slammer, aller Couleur, aber ich sehe sozusagen nicht mehr dieses klassische Miteinanderspielen. Du bist jetzt das, du bist jetzt das, du wartest, bis der andere dran ist und sowas. Das mochte ich bei Monty Python immer in diesen Flying Circus Folgen, dass dann halt wieder irgendeiner aus dem Schrank kommt und das, ah, das ist wieder Graham Chapman oder wer auch
immer. Das hat ja durchaus was Boulevardeskes gehabt.
Jetzt, total, das total. Das war
genau richtig. Und ich habe euch aber ja auch noch sehen können, du hattest ja eine Comedy-Gruppe gehabt, damals in Bonn, zusammen mit Bernhard Hoecker, mit Kai Roth-Wenzel, unserem Freund Kai Roth-Wenzel und Marius Jung war auch dabei.
Marius Jung war unser Regisseur
damals. Und wir haben damals mal zusammengespielt im Café Hahn, falls du dich noch erinnerst, bei irgendeinem Jubiläum.
Koblenz.
In Koblenz, genau. Bei irgendeinem Jubiläum von Roberto Capitoni, der hat, glaube ich, sein jedes Jahr einmal ein Jubiläum.
Roberto Capitoni übrigens Ende des Monats hier.
Ist hier, im Wald.
Roberto.
Wunderbar, wunderbar. Und da war Bernhard war dabei und ihr habt die Crocodiles gemacht. Ich glaube, Mario war an dem Abend auch noch dabei.
Bestimmt.
Ganz richtig. Und dann habt ihr noch mal so einen schönen alten Sketch noch mal gemacht. Die Comedy Crocodiles waren das.
Ja, richtig. Genau. Wir nannten uns damals Comedy Crocodiles und haben den Namen Comedy versucht in den Titel reinzunehmen, bevor
das Comedy
Wort vollkommen en vogue war. Also wir waren ein Hauch der Zeit voraus. Danach waren wir aber auch zu spät, weil das, was wir machten, hatte leider sehr wenig mit der Comedy zu tun, die das Publikum damals schon mochte. Und das hat nicht lang gehalten. Also wir haben 2,5 Jahre haben wir das gemacht. Es war für uns eine wichtige Zeit, weil wir natürlich erstmal lernten, okay, wie macht man einen Sketch auf der Bühne? Wie geht die ganze Verkleiderei? Wie kriegt man da irgendwie so einen Fluss rein? Man spielt auf tollen Bühnen und in tollen Häusern wie diesem hier beispielsweise und ist davon abhängig, dass du da spielen kannst. Du kriegst eine wahnsinnig kleine Gage, die maximal die Tankfüllung irgendwie abdeckt. Aber du machst immer weiter, du hörst nicht auf.
Weil das ist eigentlich das, was wir Komiker im Moment auch machen. Wir spielen halt auch wirklich vor ganz wenig Leuten. Ja. Und wenn wir spielen können, spielen wir im Moment. Also ich spiele im Moment zwischen 30 und 100 Leuten und es ist eigentlich so wie vor 20 Jahren. Ja. Und es macht total Spaß. Und du merkst einfach, Thorsten, du wirst es auch wissen, diese Dankbarkeit, die man im Moment bekommt.
Ja, mir ist generell schon immer egal gewesen, wie viele Leute da sind, solange das einigermaßen voll aussieht.
Ja.
Und von daher... Ja, ist es wirklich so. Was nützt dir eine 5000er Halle, wo du sagst, bäm, und es sind nur 80 da? Aber ein Laden, wo 80 reinpassen, der ist voll, ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne, dichte Stimmung. Man muss halt aufpassen, dass die Leute nicht vermummt sind. Das zieht die Nummer ein bisschen runter, aber das ist es halt. Ja, und das lernen wir wieder. Wir können unsere Karriere frei von vorne wieder anfangen. Mhm. Das mache ich auch morgen in Dortmund, wo es hieß, 350 Leute nach einem Sicherheitskonzept. Das ist wirklich wie aus Terminator 4. Und trotzdem ist irgendwas gekippt. Jetzt spiele ich morgen zweimal vor 150.
Ja.
Also einmal um 19 Uhr, einmal um 21 Uhr schmerzfrei. Ach, mach ich ein. Ja, was?
Und es sind
ich verlege ja kein Laminat. Ich trete da einfach zweimal auf.
Aber da geht's ja so. Das wär noch Nein, es sind natürlich.
Ja, weißt, was ich meine.
Es sind natürlich die Veranstalter und sind die Leute, die in dem Büro sitzen und die Booker und unsere ganzen Agenten, die seit März wirklich diese Arbeit haben und die es möglich machen, dass wir auftreten können und dass ihr in Theater gehen könnt und unter diesen Bedingungen, dass ihr euch auch wirklich sicher fühlen könnt. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen einmal die Halle voll machen und was dann passiert, ist uns halt egal.
Ja, ist ja nicht Trump.
Wer ist denn die Trump, genau. Ja. Ja. Aber du warst ja dann auch live auf Tour, nachdem du die Wochenshow beendet hast. Dann gab es ja so ein. Warum hast du aufgehört? Was war der Grund? Ja,
was war da bloß los?
Was war da los? Ich habe es 5 Jahre gemacht und dann sagst du halt irgendwann, okay, du kannst. Also, wie gesagt, ich war sehr jung, bin da in so eine Phase reingekommen, habe alles in dieser Show gelernt. Also, wie man Figuren unterscheidet, wie man irgendwie versucht, irgendwas zu spielen, die tausendfache Bärte-Ankleberei. Ich hatte Granatenpartner wie Anke Engelke, Marco Rima und Ingolf Lück, später Markus Profittich und Annette Frier an meiner Seite.
Ja.
Was kann dir Besseres passieren? Das war auch übrigens immer der Unterschied zu Samstagnacht. Das Ensemble bei Samstagnacht war sehr viel größer. Die hatten immer noch Live-Bands, die hatten noch prominente Gäste. Mhm. Und wir hatten immer nur uns. Also, wir waren immer nur 4 Personen. Mhm. Ne? Also ausgewechselt. Und ich war 5 Jahre in dieser Range drin. Und irgendwann merkst du, okay, jetzt ist Sommer und du kriegst es nicht mehr getoppt. Du weißt, okay, wir haben jetzt alle Briscoe-Schneider-Witze gemacht. Wir haben tausendfach lustige Pfannen uns ins Gesicht gehauen, was wir alles für Unsinn gemacht haben. Und noch ein Jahr bedeutet wieder nochmal neue Ideen. Und du merkst, okay, du kopierst dich selber. Mhm. Wie gesagt, wir haben 40 Sendungen im Jahr eine Stunde gemacht. Und das ging dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich möchte raus. Ich habe das auch ein Jahr vorher angekündigt. Ich habe gesagt, übrigens, nächstes Jahr steige ich aus. Und dann so, ja, okay. Es war jetzt nicht so, als hätten alle gesagt, bist du wahnsinnig. So, weil ich es rechtzeitig angekündigt hatte, waren alle komplett einverstanden damit.
Mhm. Das war ja bei Saturday Night Live, also bei den großen Vorbildern, ist ja so, dass die Cast eigentlich ja regelmäßig ausgetauscht wird. Da gibt's ja eine ganz...
Aber der Cast besteht ja auch aus 20 Leuten. Also wenn man sich heute eine SNL-Folge anguckt,
sind da ja irgendwie... Chevy Chase ist nicht mehr dabei?
Nee, Chase ist nicht mehr dabei. Der ist relativ schnell tatsächlich. Nee, der wird ja durch
Bill Murray. Ist Eddie Murphy noch dabei?
Eddie Murphy nee, hostet ab und zu. Aber ich glaub,
Rodney Dangerfield, komm, sag mal, dass Rodney Dangerfield noch dabei ist.
Rodney Dangerfield. Nee,
ich verstehe die Gags immer nicht in komplett Englisch.
Ja, Saturday Night Live ist manchmal komisch. Die haben, also wenn man sich da mal die Sketche anguckt, die sind irre lange immer und die dümpeln so aus. Da gibt es keine so eine Pointe. Und ich weiß auch, als ich für Samstag Nacht geschrieben habe, da war immer für Hugo Egon Balder war immer ganz wichtig eine Pointe am Ende. Muss ein Schluss sein. Das hat mich damals geärgert, weil ich natürlich...
Hugo Egon Balder hat mir eine SMS geschrieben, ich soll dich ganz, ganz lieb grüßen.
Er hat es vorhin
gelesen. Gerade vor 2 Stunden erst. Ich soll dich ganz lieb grüßen und uns...
Mich oder gerne?
Ja, dich.
Mich.
Dich soll ich grüßen, wenn ich dich sehe. Von Balder. Und euch auch.
Ach, wie schön.
Und er hätte sich gefreut über Max Giermann als Thorsten Sträter, hätte er gut gefunden. So,
das war sehr schön, ja.
Max Giermann kann alles. Man darf in Deutschland eigentlich überhaupt nicht mehr parodieren, ja? Also ich kann niemanden parodieren. Ich kann nur Otti Fischer nachspielen, weil ich so ähnlich aussehe. Aber das ist der einzige Grund.
Und Jakob, warte, das ist aber auch sehr lustig. Ich wollte diese Weihnachtsdinger. Hör auf zu erzählen, mach mir bitte einmal.
Nein, ich mache jetzt nicht Otti Fischer.
Ja, aber Otti Fischer ist das erstarrte Gesicht.
Ja.
Und dann
das seitliche Lächeln.
Und dann, dann aber sprechen. Komm schon, irgendwas. Komm.
Nein,
oh, bitte.
Ja, gut. Es geht nur ums Bitten.
Ja.
Genau. Ja, liebe Freunde.
Nicht Wolfgang.
Ja. Jetzt kann ich es nicht, wenn ihr
doch.
Jesus Maria, haben das damals über die Kinder, kam das Kind wieder raus.
Yes.
So, und wir müssen dazu sagen, nein, heute, das war damals, das haben wir 2007 gemacht und inzwischen muss man sagen, gehört das leider auch zu den sehr unrühmlichen Geschichten, weil Otti Fischer eine Parkinson-Erkrankung hat, von der ich damals nichts wusste, sonst hätten wir den Sketch nicht gemacht.
Aber warst du nicht auch Emmerlich in dem Weihnachtsbild?
Ja, ich war auch nicht Gunther Emmerlich, vollkommen richtig.
Und du warst auch nicht Cindy
aus Marzahn? Ich war auch nicht gut Cindy aus Marzahn, aber das war sehr einfach, weil ich hatte den Gunther Emmerlich-Bauch noch an. Da haben wir Cindy aus Marzahn gleich drüber genagelt. Aber Gunther Emmerlich, den habe ich so verehrt dafür, weil er ja wirklich im MDR alles singt. Und immer wenn ich den MDR einschalte, ist dort Gunther Emmerlich und singt im tiefen Keller. Und wir haben uns dann eingewendet, dass er so tief singt, dass ganz Dresden dann so untergeht. Haben wir dann auch so nachgestellt.
Das ist ein sehr geiler Sketch.
Das war lustig, ja. Immer ganz lustiger Sketch. Wo waren wir?
Nach der Wochenshow kam dann für dich die Zeit, wo du so ein bisschen gesucht hast, wo du auch so ab und zu mal die Sender gewechselt hast. Da kam diese Reisesendung, Gary, die du...
Ja, Pastewka in.
Ja.
Genau. Und da für mich ist ja das absolute Highlight ist Indien.
Ja.
Und zwar, als du auf die Affen triffst. Beziehungsweise als du den Affen triffst mit dem Stück Brot.
Erzähl uns das.
Da gibt's, er reist durch die Gegend, durch Indien.
Ich meinte auch Gary.
So,
ich
hatte das ist jetzt...
Und dann, du hast irgendwelche
das war, Urvölker. Das war Hardy Krüger oder
nein,
so.
Nein, du hast irgendwelche...
Und es waren Schweine, keine Affen.
Aber
es
sind
Detailfragen.
Ich schlage es vor, Sie sehen sich das mal an, wie Hardy
Krüger. Urvölker besucht, ja. Die du mit Süßigkeiten bestechen wolltest? Oder nee,
das war aber Vanuatu, das war in der Südsee.
Nein. Ich glaube, es war in Indien.
Ich habe es vorgestern noch gesehen.
Ja, dann ist es Indien.
Ne? Genau, und dann bist du so gewandert und dann hast du Affen getroffen. Hm. So, und da hast du ein Stück Brot gehabt und du schmeißt dem Affen das Stück Brot zu und das Stück Brot landet auf dem Kopf von dem Affen.
Oh ja.
Und ich habe mir das mindestens 2 Dutzend Mal angeguckt, weil der Affe ist mal so... So, für eine Sekunde ist totale Empörung, so. Und dann schimpft er dich aus und geht auf dich los. Ja. Und man merkt so, das ist jetzt eine echte Reaktion. Du hast richtig Schiss gekriegt.
Ja,
dass du das Gesicht abreißt.
Ich habe vor allen Tieren Schiss. Oh mein Gott, wir haben in Japan haben wir mit so komischen, da waren wir auch in so einem Affengehege, in so einem crazy Zoo. Die Japaner haben ja so seltsame Zoos, wo du durch mit so einem großen Jurassic Park ähnlichen Mobil so an den ganzen Attraktionen so vorbeigefahren wirst. Und da musste ich auch mit so Affen so einen Aufsager machen. Ja. Und ich konnte das nicht machen. Ich konnte mir diesen Affen nicht auf die Schulter setzen und irgendwas Interessantes in die Kamera sagen. Es ging nicht, weil ich Angst hatte, dem Affen weh zu tun. Weil ich dachte, was war so ein kleiner Mini-Affe noch, so ein frisch geschlüpfter Affe. Als hätten wir ihn gerade so aus dem Ei geholt. Oder wo kommen Affen her? Das werden Sie besser wissen. So. Und das ging nicht. Und dann habe ich da rumgezetert und haben wir es tatsächlich ohne Affen gemacht. Also ich habe wahnsinnigen Schiss vor Tieren.
Aber ich habe gerade eine tolle Idee für eine Sketch-Serie. Oder für ich pitch dir mal was, Gary. Schenke ich dir, kannst du haben. Fans erzählen Komiker, was sie früher mal gemacht haben. Und die Komiker sitzen, ja, stimmt.
Das ist richtig geil. Ja, und dann vollkommen haltlos. Also auch ja. Geschichten, wo man weiß, er erinnert sich eh nicht dran, ihm dann irgendwas unterjubeln. Du hast
ja, aber für mich war es lustig.
Ja, war das doch. Das ist sehr lustig mit dem Affen, ja. den ich ja, mit Brot eben. Geworfen habe.
Genau. Ganz genau.
Ja, haben wir das auch geklärt.
Den hosenlosen Fridolin gespielt in Berlin-Alexanderplatz. Das war deine erste Rolle und dann immer schlimmer werden.
Ja, aber das muss man immer, man muss, die Aufgabe ist, dass man immer sagen muss, ja, das war toll.
So, eine kleine Werbeunterbrechung von uns. Wir bedanken uns nämlich noch bei unserem weiteren Sponsor. Das ist mal wieder Readly.
Ganz genau. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich den ein super Interview gelesen mit Cameron Crowe über Almost Famous.
Ja, und 20 Jahre gerade.
20 Jahre Almost Famous. Und wo habe ich das gelesen? Im Rolling Stone. Ja. Auf meinem iPad.
Jetzt kommst das du, klingt Torben. Jetzt vollkommen unglaublich, was du da erzählst.
Readly hat über 5000 Magazine im Programm.
Das ist der Charme der Sache. Natürlich kannst du einen Rolling Stone lesen oder andere Zeitschriften. Auch Filmzeitschriften, die ich nicht kannte, sind da. Das Geile ist aber, du kannst da auch Zeitschriften lesen, die du sonst niemals lesen würdest, weil es gibt da Zeitschriften, die du nicht wusstest, dass sie existieren.
Beispiel.
Ja, genau. Bitte nicht. Sonst fange ich wieder an, das hier ins Lächerliche zu ziehen. Aber es gibt unfassbare Zeitschriften über Blumen, unfassbare Zeitschriften über Wohnwagen, Waffen,
ja,
Hunde.
Uhren, alles.
Das ist wirklich bemerkenswert. Nicht, dass du immer deine Zeitschrift suchst, die du immer liest, sondern dass du die Möglichkeit hast, Fachmagazine zu lesen über Themen, von denen du nicht wusstest, dass die eine Zeitschrift auch überhaupt tragen, wert sind. Und das ist ein großer Spaß.
Kennt ihr das früher vom Bahnhofsbuchhandel, wenn man in den Zeitschriften
geblättert hat? Ja, das ist ja das, was ich sage.
Dann stand irgendwann mal einer hinter dir und sagte, wer anpackt, muss auch kaufen. Und das kannst du bei Readly einfach so machen, ja, ohne angeschissen zu werden. Ist doch toll.
Also ich finde Readly ist wirklich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, Readly ist echt die Bahnhofsbuchhandlung für die Tasche. Und das finde ich großartig.
Ja. Ohne die ganzen negativen Effekte der Bahnhofsbuchhandlung.
Nein, wieso? Internationale Presse. Ja, genau. Es gibt übrigens, man kann einen Familienaccount machen. Da können bis zu 5 Familienmitglieder können da sich praktisch dranhängen.
Ja.
Und es ist praktisch wie, so ein bisschen wie so ein Streaming-Dienst.
Ja, ja. Ne? Ist für Clans also völlig ungeeignet. Aber Kleinfamilien können da
super mitarbeiten. Und monatlich kündbar. Das heißt, ihr könnt es ausprobieren, wenn es euch gefällt.
Ganz gerne. Genau.
Einfach weitermachen, wenn nicht.
Es ist keine Abo-Falle, gar nichts. Also Readly ist echt, ich benutze es jeden Tag.
Trotzdem, ich auch, gerade Pommesbude und so, mal was lesen. Trotzdem, Pro-Tipp, auf jeden Fall, einfach mal Zeitschriften lesen, wo man sich gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein. Das macht richtig Spaß.
Hörer von uns und Zuschauer von uns können Readly für 2 Monate für, und jetzt halte ich fest, Thorsten, 1,99 testen.
Was? Das gibt's doch gar nicht. Für 1,99?
Ja. Für 1,99.
Spitze.
Ich finde, das ist ein Hammerpreis.
Was
um das auszuprobieren, ist das ein super Preis.
Was muss man da machen?
Dem Link folgen, der bei uns in den Shownotes ist oder der jetzt hier gerade auftaucht oder so. Es wird auf jeden Fall einen Link geben. Readly.com/Streeterbender-Streeberg. Tatsächlich mit E geschrieben.
Echt? Ist der Hammer.
Streiter.
Also danke Readly für die Unterstützung und tolle Sache. Viel Spaß.
Jetzt geht's weiter.
Macht wirklich Laune, oder?
Ja, absolut. Ich auch.
Hat dich schon mal jemand für einen Sketch gelobt, den du gar nicht gedreht hast?
Die Metzgerin im Edeka in Bonn hat gesagt, sie waren bei Samstag. Na, ich so, ich darf sie korrigieren. Das war, wie gesagt, 97. Ich war bei der Wochenshow. Das war die andere Sendung. Und so, nein, sie waren bei Samstag. Ich so, nein, wirklich nicht. Doch, habe ich gesehen. Garda, der war doch bei Samstag. Und durch so eine Tür mit so einem Bullauge kommt eine Frau und sagt, ja. Ne? Und damit habe ich gesagt, ach, natürlich, ich war bei Samstag. Mein Gott, jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch. Und bin dann gegangen.
Ich meine, mich auch Heute-Show. Ich kriege immer Lob dafür, dass ich toll war in der Heute-Show letzte Woche.
Ja.
So.
Ja.
Danke. Das bin ich zweimal gewesen.
Ich wollte eigentlich auf was anderes aus. Das spricht natürlich für dich, dass du jetzt da gar nicht drauf eingestiegen bist. Aber du hast mal Lob von jemandem ganz Besonderen bekommen. Und zwar von Loriot.
Ja, fuck.
Ja. Ja, so Stimmung ist im Arsch. Oder wolltest du darüber nicht reden? Aber... Was war da? Wie war die Geschichte? Das ist eine ganz kurze Geschichte nur, aber das ist ja das Tolle, wenn man als Komiker seine Helden trifft. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, für uns alle war Loriot natürlich absoluter Held. Was ist da passiert? Ich bin jetzt, ich bin von uns dreien bin ich so der Investigative. Weißt du, so. Herr Pastewka, was war denn da los?
Ich weiß
was
es zufällig.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich hingegen bin der Mann für Bimmel, Bimmel, Bimmel. Jetzt zu steigen, jetzt wieder dabei sein.
Du alter Schiffschaukelbremser, du.
Hallo, Bimmel. Mein Opa kam mit einem Bein aus dem Krieg. Wir wissen heute nicht, wem es gehört. So, dafür, das mache ich.
Ja.
Und ihr... Weiter.
Was war die Geschichte mit Lorio?
Erzähl ich meine, es wäre am 15. Mai 2003 gewesen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Es war ein Abend in Berlin und es saßen fröhliche Menschen miteinander in einer kleinen Lokalität in Berlin. Ich glaube, es war das Borcherts. Es war irgendeine Berlinale-Premiere vorher gewesen und da saß eben auch Vigo von Bülow, Loriot, und kam irgendwann auf unseren Tisch zu und unterhielt sich so mit uns ein bisschen und freute sich. Es war Kollege Kalkofe dabei, Kollege Welke, und wir unterhielten uns fröhlich und es war gute Laune und er kam plötzlich zu uns und erzählte uns so ein bisschen was und sagte irgendwann zu mir den Satz: Und Sie waren sehr gut in diesem Schaffner-Sketch. Und ich dachte, wow, welcher, und das, wie gesagt, 5 Jahre Wochenshow, du hast alle Polizisten, Kellner, du hast alles durchgespielt, und ich dachte, was könnte ich so, ja, der war gut, habe ich zu ihm gesagt, weil ich weiß auch bis heute nicht, welchen Sketch er gemeint hat. Das tat mir wirklich sehr leid. Ich erinnerte mich nicht, weil, wie gesagt, in der Wochenshow-Mühle hat man unglaublich viele Figuren gespielt und ich glaube, ein Schaffner werde ich da sicherlich auch mal gewesen sein, aber ich wusste es dann just in dem Moment nicht mehr.
Vielleicht aber ich würde da jetzt auch nicht nachhaken, weil
du fragst, Loriot hatte, ähnlich übrigens wie auch im Fuchsberger, so eine Aura um sich herum. Also du spürtest den, bevor er reinkam, und du erkanntest, jetzt passiert hier irgendwas Besonderes. Mhm. Das haben ein paar Menschen. Und
ja,
bei ihm,
ich weiß. Also,
zum Beispiel der Pimmel. Ist
er wieder. Cringe. Thorsten, hast du wieder dein Parfüm aufgelegt?
Du weißt doch, wovon ich spreche.
Im Taco die Leute, oh, er wieder. Weißt du so, das ist die Aura, die ich habe. Der Artikel kostet doch nur 1 Euro.
Ja.
Wenn Thorsten eine Rampe sieht, dann muss er drauf.
Echt? Ja, das ist richtig. Alarm für Cobra 11, ist mir unangenehm.
Der Tony Hawk der Comedy, eine Rampe und zack. Aber mit Fuchsberger, das hat ja dann auch geklappt im zweiten Wichser.
Ja.
Weil im ersten wollte ihr ihn, glaube ich, haben, aber das hat aus irgendwelchen Gründen nicht. Welkert,
ich glaube, es lag am Titel. Und jetzt, als wir den ersten Wichser haben wir 2003 gedreht und da wünschten wir uns ja schon, dass wir sämtliche Altstars aus den Original-Edgar-Wallace-Filmen der 60er Jahre bekommen. Und wir haben auch nahezu alle angefragt und sie haben, als sie den Titel hörten, dann doch gesagt, nein, das ist nichts für uns, das lassen wir mal lieber. Und dann war der erste ja tatsächlich ein schöner kleiner Erfolg. Und beim zweiten haben wir es dann ja geschafft, Chris Howland, Wolfgang Völz nochmal, der war ja auch im ersten drin, Wolfgang Völz, Eva Ebner und Joachim Fuchsberger zu bekommen.
Und Grit Böttcher war, glaube ich, auch dabei.
Und Grit Böttcher war
ganz genau. Hast du eigentlich einmal diese, ich will jetzt nicht sagen unsäglich, weil ich war ja mit dabei, aber es gab mal eine Edgar-Wallace-Show, wo Welke und Kalkofe und du warst nicht dabei. Die wurde von Guido Kanz moderiert. Hast du die gesehen?
Oh ja, bei Kabel 1.
Ja, bei Kabel 1.
Oh ja, ja. Ich meine, das wäre im Sommer 2000 gewesen.
2004.
Oder so. 2004. Ja, es muss 2004 gewesen sein.
2004 war es,
ja. Noch 4-3.
Da warst du auch, glaube ich, froh, dass du dann nicht dabei warst.
Ich glaube, ich wurde aus Sicherheitsgründen gar nicht eingeladen.
Ja, also irgendwie. Wir haben den Wichser jetzt auf Blu-ray. Oder was ist es? Nee, es ist Blu-ray und DVD. Das ist jetzt aus unserer Rubrik Zeug, das wir in die Kamera halten.
Zeugs, das wir in die Kamera halten.
Die Wichser-Box. Viele stellen sich aber was völlig anderes drunter vor, aber es ist die Wichser-Box.
Limitiert.
So,
die
ist.
Komplette Box, da ist alles drin. Ja.
Alles, was sie brauchen.
Feuchttücher.
Alles, was man als Wichser-Fan braucht.
Jetzt auch ab 12.
wir halten die gerne in die Kamera, weil die ist von unseren Freunden, nicht nur weil du natürlich mit dabei bist, sondern auch weil sie von unseren Freunden von Turbine gemacht worden ist. Schönen Gruß nach Münster, Phil. Limitiert auf 2500 Exemplare. Wir machen jetzt mal so richtig trendy, wie die YouTuber. Wir machen mal ein Unboxing.
Wenn ich das sagen darf, bevor ihr das macht, man muss wirklich sagen, die Jungs von Turbine, Phil Friedrichs und unser Produzent Christian Becker. Olli Kalkofe lieben es, solche Boxen so schön auszugestalten.
Ja,
das ist das Schönste an dieser Filmserie, dabei zu sein, ist schon toll. Aber dann zu sehen, dass da wirklich so viel Liebe, Herzblut und ein unfassbar großes Booklet mit drin ist.
Was machst du denn? Das soll unboxed werden, also einfach aufgemacht.
Ihr macht das unboxed.
Ich habe nichts zu tun. Dann schmeiß rüber. Dann hat es in Corona-Zeiten jeder einmal eine Hand gehabt. Gib her.
Ja, genau.
Jetzt um mein Haar wirklich geschmissen.
Ich öffne jetzt.
Das ist eure. So beginnt
ja, das Corona. Also mal bei
ohne Werbung machen
zu wollen, bei Turbine merkst du wirklich, das sind von Fans für Fans.
Absolut.
Von Fans,
absolut,
genau. Ja.
Geht's, Thorsten?
Tja, ich kriege die Folie nicht auf. Schade, das hat's.
Das war's, ja. Dankeschön.
Daran scheitert's. Ich hab gesagt, lass uns die Folie vorher auf.
Daran scheitert's.
Ah, fuck, ey, das ist genau wie diese Blisterpackung Ficker. Kennst du die auch? Diese?
Ja, natürlich.
Das ist übrigens eine ganz tolle Box, die ganz leicht aufzumachen geht.
Da ist manchmal... Du Ladekabel, um nach ATU fahren, dass sie die Packung aufmachen.
Thorsten, du bist einfach Grobmotorik Jones.
Das und früher waren da noch so kleine Drähte drin, hat man sich total den Fingernagel verletzt.
Hier. Das ist die Box, aber hier hinten ist schon...
Du musst in das Mikro
reinsprechen. Ja, kaputt gemacht.
Krawattenartiger. So, jetzt...
Nimm das Mikro an den Mund, dort.
Ja, ich bin zugriff. Ich mache jetzt die Box auf. Oh, ah. Man kann sie aufklappen. So, jetzt geht's
wieder. Riech am Booklet, riech am Booklet, das ist total geil. Internet. Kennt ihr das, wenn so frisch gedrucktes Zeug? Ich schnüffel da stundenlos. Wie früher an den Matrizen.
Matrize früher, ja. Und nur ein Lehrer hatte den Schlüssel für den Matrizenraum.
Ja, ja.
Warum los? Nicht, was das war. Das roch immer so nach Eierlikör-Matrize, ne?
Ja.
Was?
Geil. Ja, doch, ja.
Und die alte Fähre. Nehmt ihr gefälligst an dem Unboxing-Teil? Was ist los mit euch?
Ja, unser Fähre.
Gerade in diesen Zeiten interessante Broschüre Hinter der Maske des Wichsers ist drin. Wieder nicht, ein kleines Poster ist drin. Wieder nicht von Edgar Wallace, neue Wichsereien, neues vom Wichser. Wunderschön gestaltetes
Cover, schön,
immer
ja.
bekannt von Turbine ja. im Stile der 60s. Ja. Dann kommt hinzu ein kleiner, noch ein Plakat, okay, es ist noch ein Plakat. Es ist diesmal nach keinem Roman von Edgar Wallace ebenfalls ein alternatives. Also ist das Plakat nicht neues vom Wichser, sondern der Wichser, Plakat 1, Plakat 2, zauberhaft.
Was sind denn noch für Gimmicks?
Zauberhaft. Tut mir leid. Dann, ja, ich habe keine Hand frei, um hier irgendwie, tut mir leid. Dann natürlich zwei DVDs mit ohne Ende Specials. Da, oh, wunderschön. Ein Pappschuber mit Artwork und da fällt mir die erste CD raus. Es sind für einen Film ohne Grund 5 DVDs. Who knows? Und,
es sind das zwei auch, Filme.
Bitte was?
Es sind zwei Filme.
Okay. Oh, und hier ist sogar, hier, der jetzt fängt das an richtig, da ist die Metallbox. Richtig gut. Also richtig, wie heißt es, Steelbook?
Das heißt das bei Turbine nicht Steelbook, hat uns Phil gesagt, dass er das nicht Steelbook nennen darf.
Ja, es ist auf jeden Fall, es aber ist eine Hülle aus einem Blech. Verbundmaterial.
Ja.
Und hier eine zweite Hülle aus einem Verbundmaterial, dann ist beigelegt worden... Für welchen Verwendungszweck? Weiß ich nicht, ein sehr, sehr dichter, grauer Schaumstoffkeil. Und dann ist da, also da ist eine Menge Zeugs drin. Also die Box deckt also für den ambitionierten Wichserfreund.
Ich möchte das immer.
Für den ambitionierten Wichser.
Der ambitionierte Wichserfreund wird sich zweimal freuen. Das Schaumgummi ist, ja, saugfähig. Ich klappe das mal wieder zu. Kommen wir nun zum Punkt. To the point of the Wichser-Box.
Audiokommentar. Hast du Audiokommentar?
Es müsste eigentlich jeder dreckige Witz schon damals gemacht worden sein, oder? Jeder noch so bescheuerte müsste eigentlich durch sein.
Ja.
Vom Wortspiel.
Aber ihr habt doch den Film eigentlich nur der Wichser genannt, damit die Leute an der Kinokasse sagen, zweimal der Wichser. Oder was war der Grund? Warum?
Der Wichser wird Ihnen präsentiert von Radeberger, war mein Highlight. Der Wichser. Ist gegeben bei ProSieben.
Der Wichser.
Ja, die nennen doch immer den Film, den Blockbuster, die doch immer. Ne? Also ist ja auch, was weiß ich, andere Filme und da eben unser.
Ist euer perfider Plan ist aufgegangen.
Aber das ist ja deine große, oder sag mal, eure große Liebe damals gewesen, wirklich eine Hommage zu machen an die Edgar Wallace-Filme,
ja.
Die gleichzeitig, viele haben dann gesagt, wahrscheinlich war das auch, glaube ich, das Problem mit Furzberger, gedacht, irgendwie, das ist eine Verarschung.
Und es hat ja auch vorher schon Parodien gegeben. Es gab diese Otto-Serie, die Otto-Serie, der hat sich ja in die Filme reingemorpht und sowas. Es gab auch, glaube ich, in den 80ern schon erste Versuche, sowas zu machen. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Hommage machen. Und Kalkofe und Welke hatten die Wichser-Serie ja bereits fürs Radio konzipiert. Genau, da konnte man das nur hören
fürs Frühstücksradio.
Und dann kam die Idee, einen Film daraus zu machen. Und das war so 2001. Und viele haben gesagt, das interessiert keinen mehr. Eine 60er-Jahre-Serie, die man nochmal fürs Kino groß macht. Und dann kam der Film Der Schuh des Money, der einigermaßen bekannt war und 2001 ein Riesenerfolg für Bully war. Und wir bekamen dadurch, weil wir jetzt sozusagen die zweite große 60er Jahre, nämlich die Edgar Wallace-Serie, machen wollten, einen Rückenwind, der uns fast gegen die Wand geblasen hat. Mhm. Und da war es dann so, dass Kalkofe und Welke dieses zauberhafte Buch geschrieben haben. Und ich hatte wenige von den Wallace-Filmen bis dato gesehen und kam immer so ein bisschen dazu für die Abteilung Recherche und Archiv, weil ich die Wallace-Filme mit, also es gibt 32 Rialto-Wallace-Filme, die zwischen 1959 und 1972 entstanden sind. Es ist sehr uninteressant, aber ich habe sie tatsächlich alle gesehen. und hatte mir dann so aufgeschrieben, was so typische Sätze sind oder dass sie manche, also Alfred Vorer ist, gilt als der stilprägende Regisseur dieser Wallace-Serie damals. Der hat die Kamera, und das war damals ein Novum, von innen durch ein Telefon beispielsweise. Wenn Sir John anruft, siehst du halt so einen großen Finger und die Kamera ist im Telefon drin und zeigt ihn, wie er zornig irgendeine Nummer eingibt und so. Also die hatten so kleine stilistische Eigenheiten, die wir dann auch versucht haben, in den Film zu kopieren.
Was war der vorherrschende, besonders häufig vorkommende Satz? Was sind diese Sätze aus Edgar Wallace-Filmen?
Sir, 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 kommt zum Beispiel permanent. Also Eddie Arendt ist in jedem guten Edgar Wallace-Film drin und er spielt ja sehr unterwürfig immer so den Assistenten und so etwas, das passiert sehr oft. Es sind weniger Sätze wie, wo waren Sie eigentlich gestern zwischen 19 und 19.30 Uhr? Das ist seltener. Häufiger kommt dagegen der Satz, vor, meistens von Klaus Kinski, im letzten Drittel des Films. In dem Film Der Zinker zum Beispiel spricht er gar nicht, sondern fällt nur einmal vom Kronenleuchter herunter. Ansonsten muss er nur mit Schlangen schmusen und sowas machen. Und wir hatten glücklicherweise den Schauspieler Lars Rudolph, den ich sehr schätze, der auch so ein Kinski-Face hat und in irgendeiner, ich glaube im ersten Film, an einer Kröte leckt.
Ja, aber Eddie Arendt und
die war echt.
Eddie Arendt war ja auch großartig. Das war den wir als Kinder am meisten mochten, weil er der Comic Relief war. Ne? Und
wir haben natürlich auch versucht, Eddie Arendt zu bekommen.
Und ich meine, wir waren ja auch mittlerweile dann, als der Wichser rauskam, da waren wir ja lange schon durch diese ganzen Spoof-Filme aus Amerika auch schon sozialisiert. Ne? Die Airplane-Sachen und sowas alles.
Starsky & Hutch war, glaube ich, auch so eine Sache, die auch so ähnlich war. Da tauchten ja am Ende dann auch Michael Glaser und David Soul dann auf.
Ja, weil ich finde schon, dass das die Wichser, die beiden Filme, dass das schon so vom Modell her eher sowas ist wie Airplane. Weißt du, wo man sich einfach so, da wurde sich ja auch über das Genre Flugzeugkatastrophenfilm lustig.
Naja, es ist schon ein sehr schönes humoristisches Wimmelbild. Das sind ja so ein bisschen so, guck, was im Hintergrund abläuft und so weiter. Mhm. Und es ist halt deswegen so gut, weil es so präzise im Vorfeld beobachtet wurde, um es dann aufzubrechen. Apropos, was ist eigentlich mit der Box? Warum habe ich die ausgepackt, Freund?
Weil es Unboxing heißt. Das macht man einfach so. Wenn man erfolgreich
Unboxing
sein will bei YouTube.
Es heißt ja nicht Bugs.
Unboxing.
Bugs ist ein Hase.
Wir sind zu weit auseinander. Unboxing.
Ja, Unboxing. Entschuldigung.
Ach so, du bist ja ein List neuerdings bei uns,
oder was? Auf der Strecke.
Willst du natürlich mir jetzt erklären, wie Unboxing heißt, oder was?
Ja.
Was? Pillemann. So.
Also. Bonus.
Hallo.
Oh Gott. Ich verstehe nichts. Setz dich mal hier hin. Du verstehst nichts.
Bevor sich jetzt die Leute fragen, so, Mann, die reden ja nur über die Sachen, die passiert sind. Bastian, du hast dieses Jahr etwas ganz, 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 ganz Tolles gemacht, für das ich dich total abfeiere.
Mich?
Du hast, Bastian.
Nein, ach so, ja, okay.
Bastian, Entschuldigung, Thorsten. Ich feiere dich täglich, stündlich, mehrmals ab.
Ich kann dich nicht ständig abfeiern,
Thorsten. Ich rufe dich nicht immer, Thorsten, ich feiere dich gerade total ab. Ja. Du hast einen Podcast dieses Jahr gestartet, und zwar Kein Mucks. Und das ist ein Podcast. Erzähl du was drüber. Als ich gehört habe, habe ich gedacht, das kannst eigentlich nur du so machen. Weil ähnlich wie bei dem Wichser, bei der Edgar Wallace-Geschichte, da muss man mit Liebe rangehen. Erzähl von Kein Mucks, bitte.
Ja, tatsächlich habe ich eine sehr unerwartete, unerwiderte Liebe zu öffentlich-rechtlichen Kriminalhörspielen. Also Hörspiele, die so speziell in den 50er und 60er Jahren gemacht worden sind, als Menschen sich noch vor dem Radio versammelt haben, ein Radio eingeschaltet haben, den Sender gesucht haben und sich dann ein 25-minütiges Kriminalhörspiel anzuhören und das mit der ganzen Familie. Ne? Also heute sind Filme 90 Minuten lang, selbst die frühen Straßenfeger-Fernsehserien in diesem Stil hatten eine Länge von 40, 50 Minuten maximal, aber Hörspiele waren eben noch kürzer. Und Radio Bremen hatte mich 2015 gefragt, als Radio Bremen 70 wurde, ob wir mal so eine lange Kriminalhörspielnacht mit wirklich sehr alten Radioschätzen, die in den öffentlich-rechtlichen Anstalten alle noch im Archiv sind, machen wollen. Und ob ich das moderieren würde, ob ich sozusagen aus dem Archiv so ein paar Stücke zusammensuche und dann machen wir daraus so einen Abend. Das haben wir tatsächlich gemacht 2015. Und 2020, man hätte es kaum geglaubt, wurde Radio Bremen 75. In diesem Jahr wird, dass die Zeit läuft, trotz Corona wird Radio Bremen dieses Jahr im Dezember 75. Und dann war die Frage, wollen wir das nochmal machen wie damals? Und die Idee, die sozusagen diese Hörspielnacht, wo wir damals, glaube ich, 12 Stücke innerhalb von 20 Uhr bis 6 Uhr früh einfach so durchgesendet haben, mit ein paar albernen Zwischenmoderationen von mir, aber die Hörspiele sind natürlich im Vordergrund. Dieses Jahr das nochmal zu machen, dann haben wir gesagt, wir machen direkt einen Podcast raus. Und seit 5. Juli gibt es tatsächlich jeden Donnerstag eine neue Folge von Kein Mucks. Das ist sozusagen der Dachbegriff, der Name dieses Podcasts für Eingeweihte. Und wir senden in jeder Folge ungekürzt und unbearbeitet wirklich ein Hörspiel aus dem Archiv von Radio Bremen. Maximal versuchen wir die Lautstärke etwas anzuheben, weil manche Hörspiele wirklich so weit weg sind und hörst kaum noch was und hast noch ein bisschen Knuspern plötzlich drin und so. Da wird dann noch, macht meine Tontechnikerin Theresia, fummelt das dann so ein bisschen aus, weil man wirklich merkt, dass das sehr altes Zeug ist. Und in den Radio Bremen Hörspielateliers sind damals ohne Ende Stücke aufgenommen worden. Also da gab es jede Woche ein neues Kriminalhörspiel am Donnerstag um 21 Uhr. Und für Bremerinnen und Bremer dieser Generation war das ein fester Termin. Die wussten, am Donnerstagabend gehen wir nicht in die Kneipe, machen wir nicht sonst was. Wir hören uns da ein Hörspiel an.
Straßenfeger,
wie man das damals nannte. Und die sind zu einem sehr, sehr großen Teil erhalten. Manche auch schmerzhaft nicht. Es sind namhafte Schauspieler mit dabei, wie Günther Strack oder Manfred Steffen. Alles Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir später bei den Kinderkassetten bei Europa wiederhören.
Volker Lechtenbrink
ist mit dabei. Friedrich Schütter, deutsche Stimme von Lorne Greene in Bonanza. Ja. Hans Pätsch, natürlich die Märchenstimme überhaupt. Ja. Evelyn Hamann, die eine lange Radio Bremen-Karriere hatte, bevor sie auf dem Loriot-Sofa Platz nahm. Und es sind meistens halt Stücke wie irgendwie ein Mann kommt in ein einsames englisches Dorf und da sitzen dann schon an der Bar so drei Typen, die sagen, da kommt schon der Nächste. Und sagen dann zu ihm, gehen Sie nicht, wo wollen Sie übernachten, Sir? In Marley Manor. Gehen Sie nicht nach Marley Manor. Mr. Gordon und Mr. Smith und Mr. Johnson sind nicht lebend zurückgekehrt. Und der Typ so, ja, das ist doch für mich kein Grund, da nicht hinzugehen. Das dürfen Sie nicht tun. Und er geht natürlich trotzdem hin und da kommt natürlich erstmal so, geht eine Tür auf.
Wie die Tür in der Garderobe.
Ja, wie die Garderobentür. Hab mich eben erschrocken.
Haben wir extra für dich einen Wein rosten lassen.
Damit kommt hier einer von den Mitarbeitern an, macht die Tür auf und ich so, dann geht der Typ natürlich dann in das Haus und ist natürlich erst so ein buckliger Diener, der sagt, was wollen Sie von mir? Ne, so Typen sind da drin und wie das, alles Mono, kaum Musiken. Wenn sie Musiken zuspielen, dann hörst du noch, wie der Schallplattenspieler im Hintergrund angeht. Also inzwischen habe ich das, entschuldigen Sie, das ist sehr uninteressant, Sie haben vollkommen recht. Inzwischen höre ich, wie die Platte mit der Gruselmusik so langsam im Hintergrund losgeht, bevor Marley Manor betreten wird und die Tür aufgeht und hört sie auch wieder auf. Ne? Ist ganz geil. Das hört man bei den alten Dingern noch. Und das haben wir natürlich ungeschnitten einfach gesendet. Und ihr merkt, Lust hat, man kann es umsonst hören. Es kostet nichts. Jeder von uns zahlt Rundfunkgebühren.
Und ihr merkt jetzt, Bastian, du bist nicht nur das Gesicht bzw. die Stimme des Podcasts, sondern du hast das Ding wirklich kuratiert, kann man sagen. Du hast die mit ausgesucht, die Hörspiele auch, und deine einleitenden Worte und das, was du danach sagst. Du gehst wirklich.
Ich hatte Hilfe, muss man sagen.
Du hattest Hilfe, ne? Aber wenn man dich kennt, dann weiß man einfach, du weißt einfach, von welchen Synchronsprechern du sprichst. Du weißt, wer jetzt kommt und in welchem Kontext. Das ist immer der gleiche Regisseur und dann kommt wieder die und so weiter. Das muss doch für dich ein Traum sein.
Das war das Schönste. Es war genau in der Corona-Zeit. Wir hatten Ende 2019 beschlossen, diesen Podcast zu machen. Mhm. Und als der Shutdown kam am selben Tag 50 Hörspiele von Radio Bremen.
Geil.
Und ich dachte, jetzt geht's los.
Da hast du ja Glück gehabt.
Ja, genau. Da hatte ich dann da was zu tun und dann kriegst du, das ist das Schönste, kriegst du von Radio Bremen auch die Originalsendeblätter. In öffentlich-rechtlichen Archiven ist ja immer noch alles vorhanden, abgeheftet und laminiert. Und dann kriegst du halt ein Sendeblatt, was noch mit Schreibmaschine geschrieben worden ist, aus dem Jahre 1958, wo sie die Namen noch falsch schreiben, wo sie den Inhalt irgendwie sehr lustig zusammenfassen und wo wirklich bis auf den letzten hustenden Polizisten, den man kaum hört, jeder Sprecher, jede Sprecherin verzeichnet ist. Und du liest dann auch Schauspielernamen, neben jetzt Manfred Steffen, Hans Pätsch, die man vielleicht noch kennt, liest du Namen wie Trudig Daniel. Niemand kennt Trudig Daniel, aber der Name ist einfach toll. Kennt man noch Menschen, die Herzlieb Kohut heißen? Herzlieb, weiß ich gar nicht, ob es ein Männer- oder Frauenname ist.
Frohnhard Veit.
Alfred Abel Adermann. Oder mein Lieblingsname, wohlgemerkt nicht bei Radio Bremen, sondern bei einem DDR-Hörspiel, da hieß wirklich ein Schauspieler Hans Hart Hartloff. Und er heißt auch Hart-Hartloff. Also es ist nicht der Hans Hart, so wie Friedhoff, nicht der Hans Hart, sondern der heißt Hans, Pause, Hart-Hartloff. Er hat sich diesen Doppelnamen nicht gegeben, der hat offenbar, also da hat ein Herr Hartloff eine Frau Hart geheiratet.
Und deine Liebe zu diesen alten Hörspielen ging dann auch so weit, dass du auch zum Beispiel auch die Dickie Dick Dickens, welche waren das, die verloren gegangenen?
Ja, genau, Dickie Dick Dickens ist so ein Radiophänomen, das es gibt.
So wie Paul Temple auch.
So wie Paul Temple, so wie Gestatten, mein Name ist Cox, war das eine der ersten Radioserien, also nicht eine abgeschlossene Geschichte, sondern eine Fortsetzungsgeschichte, wo die Leute jeden Donnerstag sagten, wow, wie geht's weiter, wir müssen unbedingt zuhören, weil man hatte damals noch keine Aufzeichnungsmöglichkeiten, keine Mediathek und so weiter. Und Dickie Dick Dickens hat Radio Bremen auch produziert, mit tollen Schauspielern, darunter Jürgen Thormann. Jürgen Thormann,
ja. Jürgen Thormann, alle kennen. Jürgen Thormann, Michael Caine.
So. Michael Caine, Max von Sydow.
Ne? Max von Sydow. Und natürlich hat er den sensationellen Satz, ich bin Brian, meine Frau ist auch Brian. Ne? Der Satz spricht Jürgen Thormann bei Das Leben des Brian. Ja. Und das ist ein...
Stimmt, das ist der am Anfang, der
ja, das ist einer, der so einen Bart hat. Ist
genau,
das so.
Ja. Also,
natürlich ist Jürgen Thormann auch mehrfach in Das Leben
des Brian. Wir sehen jetzt die Skifahrer. Ich glaube, ja,
und er spricht einmal Peter Sellers in Eine Leiche zum Dessert. Wer den Film noch vor Kuhkopf an Wand sagt, komische Sachen.
Natürlich, das Harald Junke als
Peter Falk.
Als Peter Falk, großartige Synchro. Ja. Synchro natürlich Rainer Brandt.
Synchro, alles Rainer Brandt also, natürlich.
Aber du hast mit
Jürgen... So, bei Dickie Dickens, ganz kurz, um das abzuschließen. Die haben das in den 60ern auch aufgenommen und haben ihre erste Staffel verloren. Das ist immer ein Klassiker bei öffentlich-rechtlichen Sendern, dass die halt die Bänder dann überspielen. Ja, das gab damals nicht viel Aufzeichnung.
Das kenne ich, das ist blöd, wenn man Bänder überspielt.
Ja, wenn man Bänder überspielt, ist
immer... Mag das immer überhaupt nicht, wenn man Bänder überspielt. Dankeschön, vielen Dank. Ja, sorry, aber... Einmal schneller sein als Thorsten Sträter. Das
kann man. Ich habe mir gekommen, lass liegen, habe ich mir gedacht. Lass einfach liegen.
Du hast ihn durchgelassen.
Lass einfach.
Ach, komm. Danke schön.
Komm.
Ja. Und deshalb haben wir es neu aufgenommen. So, das wollte ich erzählen. Und 2008 gab es dann bei Radio Bremen die Idee, die verloren gegangenen Folgen noch einmal aufzunehmen. Und da hat man mich gefragt, ob ich eine Rolle spreche. Und ich durfte dann mit Jürgen Thormann, dem echten Jürgen Thormann, zusammen 3 Abende verbringen in einem Aufnahmestudio in Berlin und wir haben zusammen die Remake-Version eingesprochen. Und das war toll, da traf ich Jürgen Thormann. Und Jürgen Thormann ist, das war im Jahre 2008, der erste Mensch, der mir ein iPhone zeigte. Ich weiß immer, wie lange es iPhones gibt, weil ich immer an Jürgen Thormann denke. Jürgen Thormanns ein fast erster Satz an mich nach Hallo war, hier habe ich mir cracken lassen in den USA. Und gab mir, und der Mann war damals Ende 70. Der Mann war damals Ende 70. Hier, schau mal. Und dann sah ich zum ersten Mal ein iPhone. Musst schieben, mein Junge. Und sprach das alles mit dieser tollen, tollen Stimme. Und ich so, Herr Thormann, was soll ich tun? Gib mir deine Nummer. Ich so, klar. Wie gesagt, 4. oder 5. Und dann haben wir tatsächlich Nummern getauscht. Ich noch mit so einem Rumpeltelefon, mit so einer ätzenden Antenne
mit dran
und so. Hab noch drin. Nüt, Jürgen Thormann angerufen. Und er sagte kurz vor, ich gebe dir einen Klingelton. Ne, das wusste er auch schon, wie das geht. Er hat das sich cracken lassen. Du bist jetzt alte Hupe. Und immer, wenn ich bis heute bei Jürgen Thormann anrufe, macht sein Handy. Das ist ziemlich gut. Ja, und da haben wir 3 Tage mir gelesen. Das war ein toller.
Möge er noch lange erreichbar sein.
Ja, Herr Thormann. Auf jeden Fall. Ja.
Stichwort Liebe zum Hörspiel. Ich möchte darauf hinweisen, dass du ja jetzt eine Hörspielserie, also beziehungsweise eine Serie zu einem Hörspiel moderierst.
Das stimmt nicht.
Komm nochmal rein, ich verstehe nicht, was du willst, Gary.
Ja, Night Talk, du moderierst.
Ach so, John Sinclair. Ach, du willst jetzt auch darauf hinspielen. Also,
ja, erzähl noch mal was dazu.
Ach so, das meinst du. Ja gut, also ich habe das große Vergnügen. Was Gary, das war jetzt wirklich, also...
Wieso? Der Kniebel der Überleitung.
Ja, das Schöne ist, Gary... wirklich, wenn Thorsten, der Tony Hawk, der Pointe ist, bist du der Evil Knievel der Überleitung. Das ist so richtig. Ja.
Du hast mir gesagt, ich soll das nicht vergessen.
Ja, ich soll das.
Ja, Hennes. Das will ich mir nämlich hinterher mal, nicht Gary, anhören müssen.
Ich hab doch, Gary.
Streber, ich hab dir gesagt, du sollst ihn
nicht. Ja, für alle ein souveräner Moment. Schön.
Das war aber jetzt so wie apropos Avocado-Auflauf.
Hey, ich gebe euch die Gelegenheit, das einfach nochmal zu machen. Gary, hattest du nicht noch was?
War da noch irgendwas mit Hörspiel?
Hör mal, Liebe zum Hörspiel.
Ja.
John Sinclair, du moderierst doch jetzt
bist du
Night Talk.
Ich moderiere. Jetzt, wo du sagst, Gary. Ja, schön, dass du mich drauf ansprichst, so spontan. Ich habe das große Vergnügen, den John Sinclair Night Talk YouTube-Kanal zu moderieren seit ein paar
Wochen. Pascal Lübbe hat einen eigenen YouTube-Kanal für John Sinclair.
Genau, du bist mit dabei, du stehst auch neben mir und
Kamera. Nee, hauptsächlich hinter der Kamera.
Hinter der Kamera, ja, aber wir machen das auch zusammen. Und ich habe das große Vergnügen, dass ich so ein paar Protagonisten von John Sinclair vor die Kamera gekriegt habe, unter anderem auch die wunderbare Lektorin. Da geht's auch wirklich, das ist wirklich auch Nerd-Talk, was wir machen. Und wir haben demnächst auch den Meister selber, Jason Dark, dabei. Also der Kanal heißt John Sinclair Night Talk. Das ist überhaupt nicht deins, Bastian, ne? Hallo?
Ja, das Problem ist, ich frage mich, warum ich nicht dabei bin. War ich wieder in Berlin oder was?
Ja. Wir wollten dich als Lichttechniker haben, aber du warst unabkömmlich. Du hast immer so die...
Ja.
Aber die Horror, da haben wir uns schon drüber unterhalten, diese ganzen Horror-Grusel-Sachen der 80er, ist nicht deins.
Ich bin zu sensibel.
Okay.
Finde ich nicht okay. Nee, also alle Geschichten, wo nicht eine kleine lustige Holzpuppe mit einer gelben Ente und einem Specht durch die Gegend läuft, habe ich irgendwie erstmal nicht verstanden. Also ich habe mein erster James Bond Film zum Beispiel war Im Angesicht des Todes von 1985 und ich konnte den überhaupt, ich wusste gar nicht, was das ist.
Im Angesicht des Todes war mit Christopher Walken.
Das ist der mit Christopher Walken und Grace Jones und natürlich Roger Moore und sowas alles. Ja, genau.
Wo er Karate kämpft gegen seine Scherben.
Und das war mir schon alles viel zu aufregend. War
mit Christopher Walken?
Ja, Im Angesicht des Todes. View to a Kill.
Mit Grace Jones.
Mit Grace Jones. Taking you from a view to a kill.
Okay.
Duran.
Das war dein erster Bond?
Das war mein erster Bond. Ja.
Wow, okay.
Welches war dein erster Bond?
Leben und sterben lassen. Mit Roger Moret und
Roger Moret, jetzt geht's wieder los.
Deswegen, ich kannte Roger Moore aus Die Zwei.
Ja.
Und von daher hat das für mich totalen Sinn gemacht, dass der jetzt James Bond
natürlich
spielte.
Und,
mein erster war, mich fragt zwar keiner, was auch mein erster war, Der Spion, der mich liebte. Fand ich total super.
Der Spion, ich glaub,
das
der
war
mich
auch
siebte.
Meiner, Jungs.
Ja, das war die Mad-Version vom verstorbenen Herbert Feuerstein, genau. Wahrscheinlich betreut. Oh. Gott hab ihn selig. Das dürfen wir nicht vergessen.
Der Spion, bei dem es piepte, glaube ich. Wir machen
der
ja
Spion, der mich siebte.
Oder der Spion,
der mich Spion, siebte in Mad.
Und ja. es gab glaube ich, noch einen Austin Powers-Untertitel, Der Spion, der es versiebte, gab es, glaube ich, auch noch.
Das
ne?
ich, weiß ich
nicht. Goldständer. Ja,
Austin Powers war einmal Goldständer,
ja.
Goldständer. Und einmal Spionen geheimer
Missionarstellung. Genau. Und der Spion, oh, und der ist versiebt. Ah, nee, es ist, glaube ich, ein Johnny English-Untertitel.
Genau,
ah,
ja,
dünnes
ja,
genau.
Eis. Ja, ähnlich.
Ja, es war Johnny English.
Wir machen immer so, weil wir sind
lustige deutsche Untertitelraten.
Auch nicht schlecht. Zwei abgewichste Profis.
Ja.
Zwei abgewichste.
Welcher ist es?
Oh, was ist im Original?
Hot Fuzz.
Hotfuss,
zwei abgewichste Profis.
Es knallt, es zischt, zu sehen ist nicht.
Ja!
Ja, ja. Kurt Russell. Komischerweise, den gibt es bei Disney Plus nicht.
Komisch, ne?
Ja, weil es gibt ja, glaube ich, drei Filme aus dieser Serie. Ne?
Ja.
Und die zwei sind bei Disney Plus, dieser eine nicht, den habe ich geliebt.
Aber super Titel. Wer denkt sich wirklich, es knallt, es zischt, zu sehen ist nicht. Wer denkt sich so einen deutschen Titel aus? Wahrscheinlich wieder Rainer Brandt im Zweifel.
Oder? Ja, aber das machen sie doch heute immer noch, oder
ja.
nicht?
Ja,
was war der beschissenste Titel der letzten Zeit? Was waren das?
Stolz und Vorurteil und Zombies.
Ja, das war gut. Stolz und Vorurteil und Zombies
das
fand ich genauso.
Super Titel.
Das würde ich auch Dr. Chivago mit Werwölfen. Sowas würde ich auch gerne sehen wollen.
Weißt du? Dr. Chivago.
Ja, Krieg und Frieden und Raumschiffe.
Was war denn der schlechteste Titel, wolltest du?
Der schlechteste was?
Der schlechteste Titel, der schlechteste Untertitel neulich.
Für mich war Tom Selleck in Von Bullen aufs Kreuz gelegt. Er hatte nur einen Namen, nämlich seinen. Und dann der Film hieß Tom Selleck von Bullen aufs Kreuz gelegt. So hieß der. Nicht Tom Selleck in. Und das fand ich schon geschmeidig, weil man sich schon fragt, worum wird es konkret gehen?
Gab es nicht mal bei RTL das Problem, dass sie den Schauspieler Erol Sander hatten und ihm eine Serie gegeben haben mit dem Titel Sinan Toprak ist der Unbestechliche.
Und mit dem ging das auch richtig gut. Wenn ihr Erol Sander nehmt und Günter Strack noch leben würde, könntest du eine Sendung Sander Strack machen. Das wäre fantastisch. Und dann kommen die mal auf die Bühne. Sander Strack!
Wir sind ja jetzt auch in dem Alter, du noch nicht, Bastian, aber wo wir wirklich fast wöchentlich von irgendwelchen Helden verabschieden müssen und eigentlich kein Podcast vergeht ohne Nachrufe und natürlich dieses Mal halt Herbert Feuerstein, mit dem du ja gedreht hast.
Ja.
Mehrmals auch, glaube ich. Und er war bei dir in der Serie auch bei der Beerdigung von Hugo Egon Balder
dabei. Wir haben Hugo Egon Balder mal beerdigt bei uns in der Serie. Wir haben ja eine Folge erzählt, wo Hugo Egon Balder stirbt.
Ja.
Und da haben wir ans Grab haben wir gekriegt Herbert Feuerstein und Hans Meiser und 47 heiß angezogene Frauen. So haben wir uns die Beerdigung von Balder vorgestellt. Ja. Und dabei Herbert Feuerstein war auch Teil der Wochenshow. Ganz am Anfang hatte der so eine Unterrubrik in der Wochenshow. Da war er Spartakus, der
bekannt.
Stimmt, ja. Sparta, wie ging es noch weiter? Ich kann mich nur noch erinnern an Schrödingers Katze, so ein Tanzstück, das er mit Harald Schmidt aufgeführt hat.
Das war nie wieder
auf den Kopf
gekriegt.
Ja, das war
und
groß.
Siegfried und Roy als.
Siegfried und Roy war toll, groß. Aber ich fand das.
Miteinander Tanztheater gab es immer.
Fantastisch.
Das war super.
Fantastisch, da habe ich mich weggeschrien. Mit so atonaler Klaviermusik.
Kann man die Sachen noch sehen, die du mit Feuerstein gedreht hast? Gibt es die bei YouTube?
Oder sind die auf Wachsplatten aufgezeichnet worden?
Ich glaube ja. Feuerstein wurde 75 2012 und dann sind wir durch Salzburg, durch seine Heimatstadt. Mhm. Der Film ist, glaube ich, in jedem Fall bei YouTube.
Okay.
Mhm. Ja.
Ja, und er hat
das war toll. Es war toll, ihm zuzuhören. Das war vor allem einer, der neben seiner eigenen Witzigkeit, die er immer mit sich führte und die man nicht kopieren konnte und die nicht auf irgendeine zündende Pointe oder so etwas hinausließ, sondern der hatte diese Skurrilität, der hatte diesen seltsamen Körper und er hatte was unglaublich Vermittelndes und er wusste natürlich, war blitzgescheit, er war ja wahnsinnig belesen, wahnsinnig musikalisch und der konnte auch so diese ganze Kasper-Branche konnte und die Fernsehbranche konnte der so mit einem Halbsatz so wegwischen und um allen zu sagen, Leute, es geht um mehr als irgendwie nur komisch sein, es geht auch ums Menschsein und das mit Komik zu verbinden. Und das konnte Feuerstein schon erstklassig. Also der fehlt mir jetzt schon, aber der wird auch uns allen fehlen.
Und der hat uns natürlich sehr geprägt durch das Mad, ich glaube auch durch
uns,
die ganze...
Uns ja. Weißt du noch Star Wars? Da hieß R2-D2 Herzbub-D-Zug. Ich breche ab, erinnerst du dich dran? Der hieß Herzbub-D-Zug.
Ich kann mich noch erinnern, irgendwann mal gab es einen Elvis im Mad und der sang In the Ghetto wurde ich alt und fetto. Und so Sachen und Würg und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob er den Begriff Hirni geprägt hat. Ach nee, das warst du, Gary. Du das hast ja das Wort. Gary hat das Wort Hirni erfunden.
Das ist von ihr.
Ja, behauptet er. Ja, ja.
Das ist ein Mythos, Gary.
Nein, ich habe das gemacht.
Du hast das Wort erfunden. Du
bist ist denn daran so besonders?
Du bist aufs Katasteramt gegangen als Neunjähriger. Ich habe das Wort Hirni erfunden, oder was?
Ihr habt doch besprochen, dass Hennes sich drauf anspricht. Locker.
Jetzt geh doch auch drauf ein. Was? Wisst ihr, wo ich Herbert Feuerstein sowieso immer abgefeiert habe? Geht's denn? Ja? Sitzt die Thermohose? Ist tatsächlich ein, ich wollte einen Witz machen. Okay. Gary. Wo ich Herbert Feuerstein unheimlich abgefeiert habe, war damals in Die Unglaublichen. Als dieser kleine Chef auftauchte, der Chef von Mr. Incredible,
der aussah wie Herbert Feuerstein
und auf einmal sprach wie Herbert Feuerstein. Ja,
das war allerdings beeindruckend.
Da muss Feuerstein sich doch gedacht haben, die wollen mich doch verarschen.
Die wollen mich verarschen.
Eindeutig.
Übrigens, Synchron und Disney, du hast auch viel synchronisiert, für Disney, sondern das erste war...
Das erste war Stuart Little.
Ja,
das war eine lustige kleine Maus und da gab es auch drei Filme von, also zwei mit wirklichen Menschen und einen komplett animierter und die habe ich gesprochen.
Und der erste war mit Nicole Kidman und
Gina Davis und Hugh Laurie.
Michael
J. Fox hat es im Original gesprochen und ich kannte den deutschen Synchronsprecher von Michael J. Fox, Sven Hasper, der mir nämlich kurz vorher mal zum Spaß synchronisieren beigebracht hat. Ich habe nämlich da geklingelt und habe gefragt, könnten Sie mir erklären, wie das geht. Ich würde das gerne lernen. Und dann war Sven Hasper, der sagte, nein. Und aber dann habe ich gesagt, ich möchte es trotzdem wissen. Und dann habe ich ihn offenbar überredet. Und dann hat er mir tatsächlich eine Mini-Sprechrolle gegeben in Die Profis, die nächste Generation. Wer immer das noch weiß, es gab mal die Profis.
Das weiß selbst ich nicht.
Es gab die Profis, die nächste Generation. Es gab nur 13 Folgen. Und ich bin der Soldat, der in der ersten Minute erschossen wird. Und ich hatte noch gesagt, aber das könnt ihr doch nicht machen. Das war mein Satz. Und das war mein erster Synchronsatz. Und dann kam Stuart Little und die Synchronregie machte jemand anders. Dann habe ich tatsächlich Sven Hasper angerufen und habe gesagt, Moment mal, ich bin hier gecastet worden auf Michael J. Fox, aber das bist doch eigentlich du. Wie ist das geregelt? Und er sagte, ja, das ist halt, für die Animationsfilme suchen sie halt Leute, die irgendwie aus dem Fernsehen bekannt sind. Das sei schon vollkommen okay. Also ich habe mir sein Okay geholt und dann habe ich das gemacht.
Und dann hast du auch Hugh Laurie getroffen.
Ja, das ist dann immer so schön. Dann irgendwann kommen die Filmpremieren und da wird man dann eingeladen. Und da waren Gina Davis und Hugh Laurie auch da. Und Hugh Laurie war damals noch nicht Dr. House.
Ja.
Und auch da haben wir uns über Synchronstimmen und Filme unterhalten. Das war ganz lustig.
Das ist ja immer das Tolle, wenn man solche Stars trifft oder solche Helden trifft. Wie spricht man die an? Man braucht eigentlich immer ein Thema. Ne? Man braucht, also ich meine, wenn du schon in dem Film, da warst du ja schon involviert und da warst du ja schon mit drin. Das war ja quasi auch ein beruflicher Talk.
Ja.
Aber
Wie war das noch, als du Simon Pegg auf der Toilette getroffen hast in London?
Da warst du nicht dabei.
Nee, ich war da leider nicht dabei.
Aber du warst wenigstens in London. Sträter war ja noch nicht mal dabei.
Nee.
Sträter,
Berlin
Sträter,
wohl, was?
Ich war in Berlin.
Naja, aber du hast dann... Also mit
deswegen, das schreiben wir jetzt auch wirklich, wie wir uns überlegt haben im Chat bei Call of Duty. Wir schreiben zusammen eine Serie, die ist wie Snake Plissken. Das ist Varan Katlewski. Das ist jemand aus Duisburg und der muss in den Hotspot Berlin, um jemanden da rauszuholen. Und das machen wir. Und der fährt ganz normal mit dem Zug hin, aber da geht's dann richtig zur Sache. Augenklappe.
Er freut sich jetzt schon.
Ja, das ist super.
Synchronisiert von dir. Du hast jetzt auch synchronisiert, Thorsten.
Ja, was? Thorsten, erzähl doch
du hast mal. Jetzt oh, auch ich ja, lass mich mal eben kurz
wir hatten, Thorsten, ja, hast du es nicht ist ein Thema, wo ich gar nicht weiß, ob ich drüber reden soll. Deswegen ist es jetzt kein Marker, wo wir gesagt haben, sprich mich unbedingt drauf an, ehrlich gesagt.
Ja, ich mach's einfach.
ja, ich hab eine winzig kleine Synchronrolle in dem neuen Pixar, Soul heißt der. Mhm. Jamie Foxx, also Charles Rettinghaus, spricht die Hauptrolle. Es geht ein bisschen um die Seele, was mit ihr passiert, wenn man stirbt und wiederkommt und Pipapo und Leidenschaft. Wie üblich übernimmt die gesamte, ich will nicht sagen, die gesamte charakterliche Bildung wird ja jetzt zu 99% für Jugendliche oder Kinder von Pixar übernommen. Das macht ja sonst keiner mehr, das muss man dazu sagen. Du kriegst ja immer eine Botschaft mit, sei es über Depression oder sonst irgendwie was und da ist genau das Gleiche.
Alles
und da spreche ich. Da spreche ich eine kleine Rolle, unter der Regie übrigens von dem Kollegen, der auch Pennywise synchronisiert hat. Der hat die Regie gemacht. Piep, piep, Richie. Der hat dann, ich habe 3 Stunden gebraucht für 3 Minuten Material, wie das so ist. Und der ganze Tag war hochgradig irritierend. Das war in Berlin, da wart ihr wahrscheinlich gerade beim John Sinclair Podcast.
Nee, wir haben uns mit Steven Spielberg getroffen, aber egal.
Morgens auf Treppe gesessen, solche Klüsen. 8:30 haben die mich bestellt ins Studio. Ich so,
was?
Ihr Narren! Und dann habe ich da gesessen.
Echt so. Ihr Narren.
Wo ich so, morgens 8:30 habe ich da. Ich saß auf der Treppe. Und rauchte völlig fertig, völlig entmenscht. Und dann kam eine Dame, die mich ansprach, und schon das war die Stimme von Gwyneth Paltrow. Und ab da kam ich mir schon verarscht vor, weil die alle da rumhängen.
Ja.
Ne? Dann rein, kam ein Mann auf mich zu, der war die Stimme von Mads Mikkelsen, und dann sagte ich, Marc, was Sie im Fernsehen machen. Ich so, ja, das ist alles hier. Kommt mir nicht so, Leute, weißt du?
Hau ab!
Und dann habe ich mir den Film angeguckt morgens. Und zwar so, wie es gehört. Schön bei Tageslicht,
das ist eine
Leinwand, wo alle Marker der Welt laufen, ja. Für den Fall, dass ich mit dem Handy mitfilme.
Schwarz-Weiß.
Schöner Film. Ja. Schwarz-Weiß, von Balken unterbrochen, Wasserzeichen, Siegel in Englisch und gar nicht mal so laut.
Property.
Also wer sich die Raubkopie anguckt, der ist wahrscheinlich im Gulag. So. Und dann habe ich mir den Film so angeguckt, so eine Mischung aus... Wir lassen Sie mal allein. Ich sage, gute Idee. Hose ausgezogen, den Film geguckt, morgens um 9. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, aber Film wirklich schön, wirklich schön. Oh. Und dann ging's ins, dann habe ich, es ist ja so, er ist nicht wichtig, ob ich eine kleine Stelle in dem Film synchronisiere. Ist natürlich dann, ich habe was Gutes über den Film auch gesagt, ist auch werblich, ist es die richtige Maßnahme, weil es mir halt Spaß, es war schon schön, es hat mir Spaß gemacht, aber es ist natürlich eine kleine Rolle. Ich finde sie aber nicht so unwichtig, weil ich als verlorene Brokerseele, die wirklich wie so ein Klumpen durch so eine Einöde irrt, wie die verloren gegangene Seele, die nichts mehr kennt, außer rumpimmeln und Geld machen, vereint wird mit dem Broker im Büro.
Freut sich Disney jetzt sehr darüber, wie du das pitchst.
Ich bin die stumpfe Seele, das erklärt das Prinzip der Seele, wie sie es machen. Und dann werde ich zu so einem Broker, der so ein Büro in Kleinteile zerlegt. Das hat schon Spaß gemacht, aber auch lange gedauert, weil man ja selber schon froh ist, das überhaupt lippensynchron zu treffen. Weil Pixar macht das so genau, dass du siehst, wie die sprechen, und dann geht so eine Uhr runter. 3, 2, 1. Und dann, mach mir das auf 4. Ich sag, was willst du von mir? Was ist dein Begehr? Die ganze Zeit solche Gespräche.
Nein.
Kannst du mir das sauber auf 4 machen? Da waren mir zu viele. Ich sag, was? So eine Geheimsprache haben die ja, die ganzen Synchronleute. Und das ging dann. Ich habe mich nicht so schlimm blamiert, aber ich habe halt das Studio auch nicht kurz belegt, kann man nicht sagen. Dann kam Charles noch, den habe ich noch getroffen. Mit Charles gelabert sollte ich auch, aber ihr habt euch bestimmt zwischendurch gesprochen. Und das war schon eindrucksvoll. Ist was Winziges. Also da habe ich einen halben Tag für gebraucht, aber es ist wahrscheinlich in 2 Minuten.
Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wird Soul zu sein. Nicht im Kino, sondern
nicht im Kino. Er kommt tatsächlich auf Apple.
Nee, Plus. Auf Disney Plus. Nee,
Disney. Was?
Auf Disney Plus.
Tut mir leid.
Nicht auf Apple. Du pitchst das unheimlich gut. Also rumpimmeln, ja. Apple Plus.
Auf Join, ruhig auf Join, mal gucken, wo er läuft.
Auf Datsen.
Ja, The Zone.
The Zone.
Sie wollen nicht, dass du Datsen aussprichst.
Dann sollen sie auch nicht so schreiben. Ja.
Das heißt dann hier Akte, sondern AC/DC. Du musst ein bisschen gucken, was kann das bedeuten. Nur so als Tipp.
Wir reden beim nächsten Mal über die Situation des Kinos.
Genau, wenn du das nächste Mal im Podcast bist. Wir freuen uns am nächsten Donnerstag pünktlich da.
Du hast zum ersten Mal synchronisiert. Du bist die deutsche Stimme, die offizielle deutsche Stimme von Jerry Seinfeld, kann man sagen.
Nein, das ist Oliver Feld. Das ist Oliver Feld.
Ach, natürlich, Seinfeld ist Oliver auch Feld.
Seinfeld ist Oliver Feld. Oliver Feld macht übrigens die tolle Synchronregie für die neuen Star Trek-Serien Discovery und Picard. Und Oliver Feld hat Seinfeld synchronisiert in seiner eigenen Serie.
Und du hast dich gegen ihn dann durchgesetzt für B-Movie? Oder
ja,
wie war das?
Nee, die haben mich gefragt, ob ich. DreamWorks machte einen Film und Seinfeld sprach die Hauptfigur, nämlich so eine kleine Biene.
Er hat den geschrieben, also Spielberg hat, auch. Die Geschichte ist die, ja. Dass Spielberg ihm gesagt hat,
wir müssen was machen. Ihr müsst den Trailer sehen davon, weil ich dachte, ich werde nie wieder was Lustigeres sehen. Mm. Der Trailer ist nämlich, der echte Jerry Seinfeld hängt in einem Bienenkostüm vor einer sehr, sehr großen Autoscheibe, klebt da so unter so einem Monster-Scheinwerfer fest, im Bienenkostüm wohlgemerkt, und muss da mit irgendwem anders, mit René Zellweger darunter, irgendwelche Dialoge halten. Auch die echte René Zellweger ist da. Und irgendwann drehen sie sich um und sagen, Steve, wollen wir das nicht doch zeichnen? Und Steven Spielberg sagt, ja, okay. Das ist der Trailer. Und dann ab dann ist der Film Film ist dann ein reiner Animationsfilm. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Und da habe ich die Seinfeld-Biene sozusagen
mit dem
gesprochen.
Du dich dann auch unterhalten konntest. Mit
ja, und dann kam wieder Film. Der lustige Tag der Premiere. Und also ich die Serie Seinfeld, die Sitcom Seinfeld, ist in Deutschland nie so bekannt gewesen wie, sagen wir mal, Golden Girls oder Schrecklich nette Familie oder die Bill Cosby-Serie und sowas. Aber Seinfeld ist in den USA in den 90er Jahren ein Monster-Hit gewesen. Also die Serie. Es gab neun Staffeln. Ein Special, ein Schluss-Special. Und ich finde halt wenig im Vergleich zu meiner, aber das nebenbei. Schreiben Sie es auf. Und die haben das, es war eine so tolle Serie, es ist die einzige Sitcom, die ich wirklich, glaube ich, 5-mal in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Ich mag auch andere, aber die liebe ich. Mhm. Und dann kommt irgendwann Jerry Seinfeld nach Deutschland und du hast dann die Freude, den dann treffen zu dürfen. Und du hast eben gefragt, wie trifft man die eigentlich und wie spricht man die an? Du wirst gezwungen, weil es ist der Verleih, der halt tatsächlich da so einen Call reinsetzt und sagt, jetzt möchte sozusagen der Mensch, der da gesprochen wurde, den deutschen Interpreten, die deutsche Interpretin treffen. Und dann hast du 15 Minuten mit Jerry Seinfeld und das ist dann so eine Art Speed-Dating und du weißt irgendwie gar nicht, was du sagen willst.
Wie war der?
Er war fantastisch und lustig und nett und fröhlich und fragte mich, und das war glücklicherweise eine Eisbrecherfrage, sinngemäß, ich muss morgen in eine Fernsehsendung.
Ich weiß welche.
Die heißt Wetten, dass.
Ja.
Mit René Zellweger zusammen. Und er hatte, und der Manager kam dazu und sagte, wir haben hier so Informationen von ZDF bekommen und wussten nicht so genau, wie sie damit umgehen. Also die erste Frage, die Jerry Seinfeld mir stellte zu Wetten, das war, is it really live? Also es war für Jerry Seinfeld nicht zu erklären, dass diese Sendung live ist, weil alle Late-Shows, die man kennt aus Amerika, sind ja alle aufgezeichnet um 18 Uhr und laufen dann um 23 Uhr, damals Letterman und so weiter. Und er hat gefragt, ist das live und was passiert da und warum sind da Gabelstapler und sowas alles? Dann habe ich ihm versucht, so in radebrechendem Englisch und sehr, sehr nervös natürlich, Wetten, das zu erklären. Und dann hat er mich gefragt, hat er mich sinngemäß gefragt, was ist der Wetteinsatz? Was bedeutet das? Und dann habe ich gesagt, das bedeutet, Sie werden irgendeine Wette bekommen. Sie müssen sagen, schafft das oder schafft das nicht. Wenn Sie die Wette verlieren, werden Sie irgendwas machen müssen. Ich habe gesagt, ich wette mit Ihnen, dass Sie morgen wieder in einem Bienenkostüm zusammen mit René Zellweger da sind. Und es wird Ihnen ein Lied vorgespielt von einem Mann namens Karel Gott.
Ja.
Weil ich vermute, dass die Redaktion sagt, wir werden die beiden ins Bienenkostüm stecken und dann sollen sie Biene Maja und Willi spielen. Und genau so kam es. Ich hatte ausnahmsweise recht.
Und mehr muss man über das deutsche Fernsehen auch nicht wissen.
Das habe ich mir gedacht, weil die waren nicht vorbereitet. Dann nimmst du halt den letzten und wahrscheinlich besten Gedanken. Die einzige Bienenverbindung, die man sozusagen in Deutschland hat, ist zu dieser alten Zeichentrickserie. Und so kam es dann am nächsten Tag, dass die beiden bei Wetten, dass waren, ihre Wette verloren haben. Und dann kam, glaube ich, Karel Gott war sogar nochmal live da und sang nochmal das Biene-Maja-Lied.
Hm. Ja. Stell dir vor, die hätten gewonnen. Der hätte wie ein Arschloch in der Kulisse gestanden. Man hätte dann wieder gehen können. Aber
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Uhr gucken, weil...
Ja, okay, komm.
So. Nein, wir müssen ja auch gucken. Ihr dürft ja alle nur eine bestimmte Zeit in einem Raum sein.
Wann war ihr Arsch zu kneifen? 22.30?
22.30.
Das schaffen wir.
Das ist in einer Stunde, Alter.
Kinder, als ich damals meinen zweiten Grimme-Preis bekommen habe, das ist eine Sache.
Das ist so schön. Kinder. Übrigens, Thorsten Sträter, Glückwunsch, Deutscher Comedypreis.
So. Ja, danke.
Applaus. Ja, muss man mal sagen.
Ist aber auch ein gutes Live-Programm gewesen. So.
Endlich hat mal jemand eine Kategorie erfunden für dich, damit du
endlich ja, ist ja bekommst. Gut, ey.
Die besten Pimmelwitze der Deutschen. Ja.
Die 100 besten Pimmelwitze die 100 der Deutschen.
Präsentiert von Johannes B. Kerner. Und hier ist er, Thorsten Sträter.
Ich war ganz stolz und ganz berührt. Das hat man gemerkt an meiner souveränen Rede. Dann noch die gute Sache mit den Podcast-Mädels. Auch das für mich ein souveräner Moment.
Ja, genieß es, solange es hält. Ja, komm.
Chef, du hättest ja nur eine
Kulisse. Vielen Dank, Hennes, vielen Dank.
Ich hätte dir sonst meinen Comedy-Preis geliehen, wenn du ihn nicht bekommen hättest.
Die waren damals waren die noch richtig massiv aus Metall.
Das ist ein richtiger Türsteher, der alte Comedy-Preis.
Oh,
ne?
Es gibt, kennst du noch den allerersten Comedy-Preis? Ja. Das waren Hände, die du unten wie so eine kleine Drehorgel drehen konntest. Dann gingen die Hände so...
Ja,
ich hab's verstanden. Ihr habt schon länger einen Comedy-Preis als ich.
Genau.
Damals. Kennst du den davor? Der war aus Stein. Ja, ist gut.
Ein Runenschrift.
Ja, ich hab den aus dem 3D-Drucker. Scheiß drauf. Vielen Dank dafür. Es war mir eine Ehre.
Bastian, ich habe dich im Vorfeld gefragt, was dein Lieblingsfilm ist und deine Lieblingsserie. Wir haben gerade schon, du hast gerade schon Star Trek angesprochen, Next Generation.
Ja.
Ich glaube, da sind wir auf einem Level, Gary, du auch, mit Picard und so weiter, diese Serie in den 90ern.
Hab ich mal getroffen.
Picard hast du getroffen?
Ja.
Patrick Stewart hast du getroffen. Erzähl doch mal, Gary.
In einem Theater in London. Wir haben uns Sunset Boulevard, das Musical, angeguckt. Und mit einmal hörte ich von links so eine Stimme.
Gut dabei zu sagen, me. Oder?
Und dann stand plötzlich Captain Kirk neben mir. Hab ich gesagt zu meiner Frau. Ich weiß, dass er natürlich da war. Aber ich war so aufgeregt. Natürlich wusste ich, dass es nicht Captain Kirk war. Aber ich musste meiner Frau irgendwie klar machen, dass da jetzt hier gerade jemand von Star Trek an uns sich vorbeigequetscht hat. Und der dann mit uns in einer Reihe.
Hast du denn auch Picard gesehen jetzt, die neue Serie?
Ja, das war's.
Das war, aber mehr
war auch nicht.
Mehr war auch nicht.
Wenn du das Datum nicht dazu sagst, glaube ich die Geschichte.
Du hast Conan O'Brien auch in einem.
Ja, ich habe
auch in London.
Auch in London im Theater. Conan O'Brien saß hinter mir zum Glück und nicht vor mir.
Das wäre das.
Aber ich habe ihn,
ihn
angesprochen, sondern meine Frau.
Thorsten, hast du den gesehen?
Ich habe Jesus getroffen in Private Ryan, das Musical.
Das war ein Wahnsinn. Und hat es ihm gefallen?
Ja, war ganz schön. Private Ryan.
Was denn?
Ryan, Vin Diesel ist tot. Ganz schöner Film, also wirklich schön gemacht auch.
Hieß der Film nicht eigentlich Shaving Private Ryan?
Shaving Private Ryan.
Das war doch von Palmolive.
Mein Name ist Tom Hanks. Ich habe ja einen Einwegrasierer und etwas Seife.
Das meine ich. Das war die Uridee. Und danach ist dann, ich fand, sie haben es dann irgendwie...
Shaving Private Ryan.
Sie haben den Fokus ein bisschen verloren von der Kosmetikindustrie weg in den Zweiten Weltkrieg. Fand ich schade.
Private Ryan.
Das war die Porno-Version, glaube ich, Shaving Private Ryan. Ja. Es gibt, kennst du auch diese Porno-Version von Alfred Hitchcock?
Ich habe echt...
Die Vögeln.
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Ich habe vor allen Dingen bei Saving Private Ryan gedacht, dass es darum geht, seine Privatsphäre zu retten. Mir war nicht ganz klar, was der Titel bedeutet.
Wann also, im Film ist dir aufgefallen, dass du Unrecht hast?
Da dachte ich mir, mein Gott, was hat der denn für Probleme? Dann macht MySpace halt aus. Dann habe ich gesehen, ups, Zweiter Weltkrieg. Kann nicht sein. Das war echt schwierig für mich.
Wie fandst du denn jetzt Picard im Nachhinein? Die Serie Picard.
Hast du die gesehen?
1000 Augen richten sich auf mich. Ihr habt es doch auch gesehen. Fangt ihr doch bitte mal an.
Ja, du bist doch der Gast. Ich
muss immer alles hier irgendwie anfangen. Ich fand's gut. Mir hat das total Spaß gemacht.
Okay.
Ich darf sagen, ich war bei der Premiere dabei.
Ach, war ja auch Amazon.
Amazon und ich durfte Patrick Stewart kurz über Seinfeld. Aber das ist nur nicht. Ich habe ihm gesagt, dass er morgen zu Wetten, das muss. Das gab's da gar nicht mehr. So, nein, tatsächlich war ich bei der Premiere und sah die ersten 3 Folgen so hintereinander weg. Die wurden so zusammengeklöppelt, so als sei es letztlich ein Film. Mhm. Und ich hatte erst hinterher verstanden, dass das die ersten 3 Folgen waren, weil für mich war das eigentlich so wie damals der Pilotfilm von The Next Generation, Encounter to Farpoint, wer immer das noch
sich
am Ende von Folge 3, sprich am Ende des Zusammenschnitts, den wir da auf Riesenleinwand gesehen haben, sagt er, engage. Und da wusste man, jetzt geht's los. Und dann habe ich die Serie gesehen und dann festgestellt, da geht's noch gar nicht los. Ne? Da kommt dann noch was. Und dann irgendwann, also es, ich bin mir bei diesen beiden Serien, bei Star Trek Discovery und auch bei Picard, nicht hundertprozentig sicher, warum die sich nicht einigen auf, und da bin ich ähnlich wie vorhin bei dem Film über die Chicago Seven, wessen Serie ist es eigentlich? Mhm. Also speziell bei Discovery werden immer wieder Teammitglieder so ausgetauscht, weggemacht. Mhm. Die zweite Staffel war letztlich ein Backdoor-Pilot jetzt für die eigene Spock-Serie, die jetzt sowas kommt. Also Es kann sein, dass ich zu alt bin. Ich bin sicher, ich bin zu alt. Und ich habe das Gefühl, ich will irgendwie ein Team sehen und will irgendwie die unterschiedlichen Fähigkeiten dieser Leute, genau wie damals bei den Urserien, so verstehen. Mhm. Und das gelingt mir bei der Serie nicht, weil irgendwie mittendrin bei Picard gibt es eine Folge, da stehen Riker und Picard nur am Pizzaofen und erzählen sich, wie schön es früher gewesen ist. Und das nimmt irgendwie den Fokus von allen anderen neuen Figuren, die viel zu wenig Zeit haben, sich zu entwickeln.
Mhm. Wie findet ihr, dass Dexter weitergeht jetzt?
Ja, geil.
Ja?
Ich war ja immer ein großer Dexter-Freund. Ja. Ich habe das ja immer geliebt. Ich hatte sogar das ganze Merch, wie blutige Tischuntersetzer und so. Ich mochte Dexter, ich habe ein Dexter-T-Shirt. Tonight's the night. Nice. Und dann nur so ein Messer drauf. Dexter, man kann den Mann auch verstehen, findest du nicht? Ich finde, dass das...
Ja, ja.
Ich war selber kurz davor. Hätten die noch zwei Folgen gemacht, ich wäre losgezogen. Ich habe mir Klarsichtfolie gekauft und schönen Nachmittag noch. Aber ich bin froh, dass es weitergeht. Also da habe ich richtig Spaß dran. Noch eine Staffel Dexter. Und bei dir so? Weißt du? Wie sieht es bei dir aus mit einer neuen Staffel von irgendwas, wo man gesagt hat, oh, da kommt eigentlich nichts mehr? Ja, ja, komm, lass. Ich habe bei Dexter freue ich mich sehr drauf. Also spielt der gleiche Mann, Anthony C. Michael Hall. Michael, verwechsel immer mit dem Typen, der den Predator Michael gespielt hat. C. Michael Hall. Richtig.
Ja, genau.
And Oates. Und da, da freue ich mich, schon sehr drauf. Ja, ist gut. Man hat von dem Mann auch ziemlich wenig gehört in letzter Zeit. Und ich freue mich sehr, nochmal Dexter, das hat mir gefehlt.
Wo war er drin? Er war in The Crown drin.
Er war in The Crown als Kennedy.
Echt? Und in der sehr schönen kleinen Serie Safe. Nee. Harlan Coben's Safe House heißt die.
Ja, genau. Harlan Coben's Safe House basiert auf einem Roman.
Ja.
War aber so ein bisschen so.
Ja.
Ja. Ich habe ihn gesehen in London als.
Natürlich, Thomas im Musical.
Im Musical, ja.
Jurassic Park.
Nein,
im Musical.
Tatsächlich im David Bowie.
Wir kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege.
Im Jurassic Park ist es ziemlich stark. Ja, da gibt es viel zu sehen. Dinosaurier essen Menschen auf. Na, das ist doch wunderbar. Kommt demnächst. So. Aber beide. Nee, tatsächlich im Musical, im David Bowie-Musical, in Lazarus. Da hat er die Hauptrolle gespielt.
Von wem reden wir jetzt nochmal?
Michael C. Hall.
Ah, okay.
Michael C. Hall. Bastian, du hast...
Der hat ja
schön, dass du mitmachst, Gary.
Das ist, ja.
Wenn das nicht, mit meinen Notizen
in den Notstrom-Modus gegangen. Von dem Breakfast Club-Schauspieler oder von dem Six Feet Under?
Six Feet Under.
Ja.
Six Feet Under natürlich. Six Feet Under hat
er. Der andere heißt, wie hieß der andere Hall? Du meinst, das war die Sportskanone im Breakfast Club?
Nein, das war Emilio Estevez.
Das war der Nerd.
Das war der Nerd.
Nein, aber gut, dann war's der Nerd. Der Nerd im Breakfast Club.
Ja. Und damit schalten wir zu Karin Mioska und den Tagesthemen.
Das ist das Problem bei so kleinteilig im Wix. Ich weiß
apropos Six Feet Under, Anke Engelke, die ihre Serie, kein Mucks, hätte ich beinahe gesagt, das letzte Wort.
Das letzte Wort, ja. Neu.
Gibt es etwas, was diese... Du kennst sie ja... Am besten von uns allen, also ich kenne sie ja gar nicht, aber...
ich auch nicht.
Können sie auch.
Wir sind uns nie vorgestellt worden.
Meinst du etwa, gibt es etwas, was sie nicht kann? Oder was
nein, Anke Engelke kann alles. Ja. Sie ist mit unfassbar viel Talent ausgestattet worden. Sie kann singen, tanzen. Ich denke immer, das ist die Lied. I speak English, I can tanzen. And I look
heimlich
gut. Entschuldigung. I have always gute Chancen. Was zählst du denn da dazu?
I stimme zu, du bist echt nicht schlecht.
Das ist unsere Musik, vollkommen richtig, mein Fehler. Entschuldigen Sie, schreiben Sie es
nach. Ja, bei YouTube ist mir, die Tage ist mir eine, wie hieß sie noch, Helga Feddersen?
Anke Engelke hieß sie.
Nee, Helga Feddersen.
Helga Feddersen?
Ja, eine Dokumentation.
Hübscher Helga Feddersen. Sehr gut.
Und da kam auch Dieter Haller vor uns zu
natürlich.
Eine sehr, eine sehr gute Dokumentation. Aber
wo waren wir?
Wir haben übrigens
die andere
neue Serie von Aaron Lehmann, der auch das schönste Mädchen der Welt gemacht hat, heißt Das letzte Wort. Und Anke Engelke spielt eine Frau, die, Spoiler, ihren Mann verliert und dann feststellt, sie muss selber in die in das weite Feld des Bestattungsunternehmens hinein, weil sie merkt, so wie die das machen für ihren Mann, so kann man das im wahren Leben nicht machen. Deshalb wird sie zunächst Trauerrednerin, übernimmt dann aber auch so halb einen Bestattungsladen. Thorsten Merten ist an ihrer Seite, der hat die Idee auch zu der Serie gehabt und es ist äußerst amüsant. Und zu deiner Frage, mit Anke ist das, also sie ist halt mit allem gesegnet. Sie hat damals schon von uns allen am besten verrückte Rollen gespielt, auch ernste Rollen gespielt. Also die ist eine der wenigen, die da so wechseln darf und auch wechseln wird, wie es nur wenige Schauspieler in Deutschland oder Schauspielerinnen schaffen.
Ja, ich habe da neulich, wenn ich das sagen darf, neulich eine kleine Kurzlaudatio geschrieben zu Anke Engelke, die an gegebener Stelle noch zu sehen sein wird. wo ich das gesagt habe, was einfach stimmt bei Anke Engelke. Man hat das Gefühl, sie hat ihre eigene Geburt bereits mitmoderiert und ist derartig perfekt in allem, dass man sich wohler fühlen würde, wenn sie wenigstens ein Bein nachzieht. Weißt du, es ist kein schönes Kompliment, aber da ist es halt so.
Genau,
weißt du,
sie ist genau das so. Mädchen aus dem Ferienprogramm.
Sie ist am stärksten, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, wenn sie unvorbereitet ist. Text lernen zum Beispiel ist unverschämt, wie schnell das bei ihr geht. Sie liest das mehr oder weniger fast fotografisch durch oder merkt sich das irgendwie rhythmisch, physisch, und dann stimmt es immer sofort. Also als wir Wolfgang und Anneliese zum Beispiel gemacht haben, das war so ein Volksmusikpärchen, da waren wir am nächsten zusammen. Wir mussten ja eine Show moderieren, die gar keine war.
Über den Scheiß.
Können wir mal Applaus haben für Wolfgang und Anneliese?
Nein, das war totaler Quatsch.
Das war so geil. Ja.
Und Ankes Gedächtnis lernt diese bescheuerten Lieder, die wir da gesungen haben, so einen Abend, und ich habe da einen Monat für gebraucht, weil es mir, und ich kann sie immer noch, weil ich so Muffe hatte, und für sie ist das ein Abend und sie macht das dann so perfekt, und am nächsten Tag ist das komplett raus aus ihrem ganzen Körper, aus ihrer ganzen Physis, aus dem Gedächtnis, und sie geht sofort ins nächste Ding. Das ist Wahnsinn.
Aber dafür hattest du die beste Maske bei Wolfgang und Anneliese als Flipper-Schlagzeuger. Du hast diese Autogrammkarte, ich habe die Autogrammkarte gerade noch abfotografiert, ihr könnt das...
Die Flipper. Im Apollo-Kino hängt die, ne?
Im Apollo habe ich sie abfotografiert.
Im Apollo in Hannover hängt die Flipperskarte, wo ich lange vorgestanden habe, so.
Wer ist das? Es ist wirklich keine Fotomontage. Also da sind wir so verkleidet worden. Und das stimmt. Also, wir waren alle drei Flippers. Also Olaf, der Manfred und der dritte Flipper, dessen Namen ich vergessen habe. Bernd. Ich habe mir auch ein Flippers-Konzert angeguckt dafür. Das war super.
Das ist ja richtig Method.
Ja, es war wirklich Method. Wir wurden in der O2 World in Berlin. Wie viele Flippers-Fans glauben Sie, waren drin?
Alle.
16.000 Flippers-Fans. Und alle im Publikum sahen aus wie die Flippers. Auch die Männer.
Ich glaube, dass 5.000 aber schon 4 Wochen vorher beim Helene-Fischer-Konzert gestorben sind. Die saßen da einfach noch. Ja. Trotzdem, die Flippers, man muss sagen, dass diese Lieder natürlich entsetzlich infantil sind, aber wenn sie ein großes Publikum haben.
Absolut.
Andererseits war wiederum geil.
Da war beste Laune, egal welches Thema es hieß, irgendwann la 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 la. Da kam der Nächste raus und sagte, so Freunde, jetzt müssen wir was machen, das wird eine super Party. Und dann sang Olaf den Song, ich mag Frauen über 40, la 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 la. Und irgendwann trat Manfred nach vorne, Manfred ging in die Mitte und sagt, ich singe, die haben ja alle so einen lustigen Akzent, ich singe jetzt einen traurigen Song über meine Mutter. La 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 la. Es war Stimmung Tag und Nacht. Es war ein hervorragender Abend für uns alle. Ich glaube, auch als der Vorhang runterging, ja, machten die noch la 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 la.
Große Kunst.
Und die CD lief noch 2 Stunden, weißt du? Die waren schon im Hotel.
Liebe Freunde, es ist 10 vor 10.
Ja,
ich sag das jetzt einfach mal an.
Gute Ansage. Du hast mir noch uns eine super Serie empfohlen, Inside Number 9, wo wir, die kann man, glaube ich, bei Amazon, hast du sie bei Amazon oder hast du sie gesehen?
Er schaut kurz in seine Notizen, ich sag's dir. Und zwar, bei Arte steht diese Serie momentan. Super. Bei Arte steht sie umsonst in der Mediathek. Das ist eine Serie von, ich weiß nicht, ob man The League of Gentlemen noch kennt. Nicht der Spielfilm, sondern diese Serie, die dann auch bei ProSieben eine Zeit lang gelaufen ist, wo 3 englische Komiker, darunter
Mark Gatiss,
den wir als den Bruder von Sherlock Holmes in Sherlock kennen, also Mycroft, und zwei
nicht
andere.
Nicht nur, sondern auch als Schreiber.
Genau,
Dr. Who
und alles, und Shearsmith und Steve Pemberton zu dritt waren The League of Gentlemen, und die übrig gebliebenen 2, also Shearsmith und Pemberton, machen eine Anthologieserie. Es gibt inzwischen, glaube ich, 6 Staffeln, 4 davon stehen bei Arte, und jede Folge ist eine eigene Geschichte, also ähnlich eine Anthologieserie wie zum Beispiel Black Mirror. Man kann alle Folgen durcheinander sehen, wenn man will, bis auf ein paar, aber die meisten Geschichten sind in sich geschlossen, also es ist sozusagen ein Sketch in 22 Minuten, und die beiden spielen, genau wie bei League of Gentlemen, sämtliche Rollen. Manchmal begegnen sie sich sogar auch mehrfach, aber eigentlich sind sie immer 2 Rollen, und die spielen das so gut, dass man sie fast kaum erkennt, also Maske, Physis, und das Spiel ist so toll, und es spielen erlesene Schauspieler, die man aus 1000 anderen britischen Serien kennt und Filmen kennt, spielen irgendwie alle mit.
Und es ist nicht nur sehr lustig, sondern auch teilweise sehr unangenehm.
Wie heißt das?
Inside Number 9.
Das ist das Einzige, was synchronisiert.
Nein. Original mit Untertiteln.
Das ist das, was sie verbindet, dass das immer in irgendeiner Wohnung spielt oder in einem Haus spielt mit der Nummer 9.
Stichwort. In der DVD-Box habe ich gesehen, dass sie für diese große DVD-Box ist sie englisch nachsynchronisiert worden. Das ging an, das ist eine englische Tonspur, die Wixer-Filme.
Ja.
Finde ich gut.
Weißt du, wer Kalkofe gesprochen hat?
Nee.
Auf Englisch?
Wer?
Ist kein Scherz. Francis Fulton Smith.
Kein Scheiß?
Ja, unsere Familie Dr. Kleist. Der Hauptdarsteller ist ja Franz Fulton Smith, man ahnt es, ist Native Speaker. Ja. Und er hat Olli Kalkofe gesprochen bei Der Wichser und Neues vom Wichser.
Richtig cool, oder?
Die, alle anderen Figuren kennen wir, es waren echte Engländer.
Ja.
Und sehr schön. Also richtige Engländer. Also, bei uns war es Francis Fulton Smith.
Ja. Wo wir in England sind, gerade ganz schnell, großer Sherlock Holmes-Fan. Wer ist der beste Sherlock Holmes für dich?
Jeremy Brett. Den kennt keiner, Totenstille. Basil Rathbone kennt man, der hat die Schwarz-Weißen damals gemacht.
Genau.
Benedict Cumberbatch ist natürlich fantastisch. Brauchen wir gar nicht
überzeugen. Ist der, ist
der. Aber oder? Der Original, also der am nächsten dran ist, ist der Schauspieler Jeremy Brett in einer tollen ITV-Serie, die es in den 80ern gab.
Und das war der Rothaarige, ne? Glaube ich.
Nein, er ist nicht rothaarig, aber... Nee, das ist Michael Schulte von The Voice of Germany.
Ach so, natürlich.
Von der, von der Comeback-Stage. Das ist der Rothaarige. Aber es gibt hier die berühmte Folge Die Liga der Rothaarigen. Vielleicht... Das klingelt da was.
Beste deutsche Hörspielserie, die es hier gab?
Bei mir ist es Paul Tempel.
Paul Tempel, nicht Van Dusen.
Ja, Van Dusen auch, klar.
Van Dusen auch.
Paul Tempel.
Okay.
Die alte Serie mit René Deltgen.
Gut. Wir haben beim letzten Mal, wir stellen jetzt immer so eine Aufgabe, immer so eine Frage. Wir haben beim letzten Mal gefragt,
das stimmt.
Was ist euer Lieblingstrip im Film? Also Lieblingsdrogentrip im Film, wenn du dich erinnerst. Du warst bei der letzten Folge auch dabei.
Nicht Thorsten, in Berlin.
Physisch.
Ja, ich erinnere mich.
Du warst
mich
nicht immer. In Berlin. So. Es haben einige geschrieben, eigentlich, es gibt ein paar Filme, da kann man eigentlich gar nicht sagen, welche Szene. Und zwar Alice im Wunderland, die Disney-Version, die ist sehr, sehr durchgeknallt.
Sehr trippy, ja.
Jemand schrieb, fand ich auch sehr schön, Herr Rossi sucht das Glück. Das ist wirklich das.
Herr Rossi ist wie ein gutartiger Hirntumor, der hat er nicht entfernt.
Das ist ziemlich gut.
Es kommt drauf an, was du genommen hast. Dann
genau. Friedrich W. Bauschulte.
Friedrich W. Bauschulte. Ganz
genau. Ja, dann stimmt. Natürlich Fear and Loathing in Las Vegas. Ja. Da ist meine Lieblingsstelle allerdings.
Fledermausland.
Wir können den nicht anhalten, das ist Fledermausland. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich dich jetzt gerade gemacht habe.
Ja, keine Ahnung.
Aber die Stelle im Hotel, im Foyer, wo der Teppich anfängt.
Ja, das ist schon so. Das stimmt.
Gary, deine Lieblingsstelle?
Naked Lunch.
Naked Lunch, oh, sehr
gut. Naked Lunch, sehr gut.
Hans Page.
Naked Lunch, fantastisch.
Ja.
Das Ding mit, hier, wo der in dem Think Tank, wie heißt er noch, heißt das Ding der Trip? William...
William Hurt.
William
Hurt, William
Hurt
in diesen Think Tank geht immer weiter...
Der Psychotrip, glaube ich, heißt
genau.
Der.
Nee, ja irgendwie so.
Oder der heißt, es knallt, es zischt, zu sehen ist nicht.
Nein.
Stimmt. Mit William Hurt.
Würde ausgezeichnet passen. Auch guter Drogentrip, anderer guter Drogentrip. Dann noch
The Doors.
Batman Begins. Zack.
Ja,
und dann sieht Mr. Crane, sieht dann Batman als eine Art Kuckuck.
Zwei der neuesten Drogentrips Wolf of Wall Street.
Ja, das ist der Beste.
Das ist der Beste.
Das ist unfassbar.
Warum hat Leonardo DiCaprio dafür nicht einen Oscar gekriegt?
Ja. Das ist der Punkt. Das ist ja genau das, was wir gesagt haben. In Revenant und in Wolf of Wall Street kriecht er. Und ich finde, die bessere Kriegsszene war einfach in Wolf of Wall Street.
Ja, das stimmt.
Ja. Dafür war es in Revenant länger. Das muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Die bessere war...
Und Big Lebowski müssen wir natürlich noch nennen. Ne? Wolltest du das wahrscheinlich auch sagen?
Ja,
Big Lebowski. Aber es gibt natürlich diese verfilmte Geschichte, wo er so durch den Himmel gleitet und um ihn herum sind so diese Bowlingkugeln und sowas alles.
Mit den Tänzern, mit Julianna Moore als mit diesem
Genau.
Auch sehr schön der Moment, als bei Once Upon a Time in Hollywood das Gras einkickt bei Brad Pitt.
Ja,
auch sehr schön. Meine Lieblingsstelle ist im zweiten Hobbit. Wenn die in diesem Pilzwald sind, kann sich da noch jemand dran erinnern? Da geht Bilbo durch den Wald und sieht auf einmal sich selber, wie er sich so entgegenkommt und die Füße kommen einem so.
Ja, stimmt, das
und
war in Stunde 5, richtig?
Stunde 5.
Von der Extended Version.
Das war
ich
noch
spüre meine Beine nicht mehr. Da, die.
So, und für das nächste Mal, schreibt uns bitte über Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, schreibt uns bitte eure Lieblings, wir sind ein Podcast mit Niveau, eure Lieblings-Kotz-Szene. Welche ist die beste Kotzszene im Film?
Was für eine?
Kotzszene.
Kotzszene. Es gibt die eine.
Sag mal,
natürlich.
Wo sind wir denn jetzt hier?
Was?
Kotzszene?
Kotzszene, ja.
So.
Ja.
Bitte was?
So.
Was sagst du?
Er hat schon gelöst.
Trainspotting, der zweite oder der erste? Der erste? Ich finde die im zweiten auch nicht schlecht. Die ekligste, okay. Das
ist es gibt noch Kotzszenen, die nicht ganz so naheliegend sind. Da nochmal.
Ja, und da gehen wir dann beim nächsten Mal drauf ein. Ja.
Achso, ihr meint gar nicht die eine.
Auf
welcher Seite steht ihr eigentlich?
Na, ich gebe eigentlich die von Monty Python, die einfach nicht topper ist.
Natürlich.
Der Sinn des Lebens, natürlich.
Ja,
natürlich. Mr. Creuser, Terry Jones.
Unbedingt Pro-Tipp übrigens für zu Hause: Kotzszene mal rückwärts gucken und sich denken, boah, ist das ekelhaft. Richtig schlimm.
So, wir kommen zu unserer Mystery Box.
Mehrwert, gut.
Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang, jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich eigentlich beim letzten Mal gefragt? Der Zusammenhang von...
Ich vergesse das immer sofort.
Von Armin Rohde und Chadwick Boseman.
Echt? So. Haben wir das nicht schon vor fünf
Jahren? Nein, das war beim letzten Mal, Gary. Schön, das ist... Ist dein Zivi eigentlich hinten? Ist, oder
jetzt
ist
dauert es nicht mehr lange. Ja.
Also, das ist der Zusammenhang von Chadwick Boseman
ich und will einen Pimmelwitz.
Ja, kommt gleich. Chadwick Boseman, ja... Chadwick Boseman und Armin Rohde. Es gab wieder mehrere Möglichkeiten. Wir machen immer das Six Degrees of Kevin Bacon, den du ja mal getroffen hast.
Natürlich.
Ganz genau. Und wir sind drauf gekommen, also man kommt von Armin Rohde zu Chadwick Boseman, darüber, dass Chadwick Boseman Black Panther war in Civil War. Da spielt Daniel Brühl mit. Daniel Brühl spielt mit Jürgen Vogel. Und Jürgen Vogel, ich glaube in mehreren Filmen, glaube ich, Daniel Brühl und Jürgen Vogel und Armin Rohde haben auch was. Das war relativ einfach. So, hier sind die...
drei Einsendungen.
Die drei Einsendungen, genau. Bastian als unser Gast. Zieht jetzt den Gewinner der diesjährigen, folgigen Mystery Box. Gary, geht's denn?
Ich glaube, ich muss hingucken, um die eine Einsendung
jetzt
zu
treffen. Jetzt weiß ich, warum du Gary heißt. Ja, Geriatrie.
Oh, der ist es, ja. Tut mir leid. Jo, kommt.
Komm, Entschuldigung. Wenn ich den nicht gemacht hätte, hätte er es gemacht. So.
Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen den Gewinner verkünden des großen Supermonster-Pakets mit...
Die Mystery Box.
Die Mystery Box 2020 wird Ihnen verliehen von...
Sag erst die Stadt.
Bitte?
Sag erst die Stadt, wo sie hingeht.
Bitte?
Die Stadt. Stadt zuerst.
Waltrop.
Die Stadt.
Was?
Steht da richtig. Ah! Wir machen das. Wir machen richtig Showmaster jetzt.
Also, der Gewinner der grünen Gewinnpalette mit dem Fernseher, dem Kühlschrank, der elektrischen Pfeffermühle.
Das Fragezeichen.
Ist das Fragezeichen und der Zonk. Der Gewinner kommt aus der Stadt Delbrück.
Oh. Okay, das war's.
So.
Kloppt euch.
Delbrück wird mit einem L geschrieben, ja, hier. Delbrück. Es gibt nämlich auch mehrere Städte mit Doppel-L und V vorne. Hat mal eine Frau zu mir gesagt, sehr aufgeregt, sie wollte ein Autogramm von mir, gesagt, schreiben Sie für Nadine, aber mit V. So, aber das nur nebenbei. Es handelt sich um Folgendes, der Gewinner ist Volker Pottkemper aus der Stadt Delbrück. Ich wiederhole, der Gewinner ist Renate Schulze aus... Nein, Volker, stimmt wirklich, kein Scherz, der Gewinner ist, und es steht hier drauf, deshalb muss es stimmen,
ja.
Volker Pottkemper aus der Stadt oder dem Dorf oder auch der Gemeinde.
Delbrück.
Delbrück ist, glaube ich, eine Stadt. Ja.
Bei
Paderborn. Anreppen ist ja auch ein
Delbrück, 33er Postleitzahlengebiet.
Ja, das ist bei Paderborn. Delbrück ist bei Paderborn. Ja, ja,
alles genau. Klar. Das ist der Gewinner?
Das ist der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch.
Ganz herzlichen Glückwunsch.
Volker Pottkemper.
Ganz genau, in Delbrück. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, riddle me this, die folgenden Zusammenhang nicht errät, ihr müsst schon drauf kommen. Was ist der Zusammenhang von, wie kommt man von Ryan Gosling zu Bastian Pastewka?
Optisch?
Optisch, rein optisch.
Es sehr geht kurz nur um die Optik. Die Optik, ja.
Wir machen ein Deepfake von dir. Wie kommt man von Ryan Gosling zu Bastian Pastewka?
Das oder umgekehrt?
Antworten nur an Post, also nur an Kevin. Was war das,
Gary,
für, was war das für eine Antwort?
Jetzt nochmal Kevin. Ich leite die immer Antwort. Nur weiter.
Ja, du leitest aber, die Leute müssen dir doch erstmal schreiben.
Ja.
Du kannst doch erst weiterleiten, wenn du Post kriegst von
an
Leuten. Nicht Info, Post-Ad.
Post-Ad.
Mein
Post-Ad, Volker Pottkemper.
Post-Ad. Post-Ad-Streterbender-Strebeck mit dem Betreff Mystery Box.
/Gewinner/Sat1.
Ganz genau. Einsendeschluss ist der 15. November 2020. So, Bastian, wir haben leider nicht drüber gesprochen, dass du nicht nur Hörspiel-Fan bist, sondern auch Hörspiel inszeniert hast.
Komm, alles gut.
Sherlock Holmes hast du gemacht.
Bitte.
Zweimal hast du Sherlock Holmes inszeniert.
Vollkommen richtig.
Wir kommen zum Ende. Es ist, wäre ja eigentlich unsere...
Zwei Pläne habe ich noch.
Ja?
Der eine Plan ist, was ist mit der Box? Wollen wir das jetzt mal machen?
Die Box? Die wollen wir noch machen.
Wir müssen genau, die Box machen. Pass auf, Folgendes. Soll ich das machen?
Mach das
ihr mal habt
eben.
Am Anfang.
Wir haben, bevor dieser Podcast lief, hier in diesem wunderbaren Majestic, nein, ganz kurz, dann kannst du den Trailer laufen lassen zu Todesbucht der Shaolin. Thorsten.
Genau. Ihr habt den Trailer gesehen zu Todesbucht, der Shaolin. Unser Lieblingstrailer, weil er lang ist, unangemessen
und irgendwie unmännlich, krude.
Fürs männliche Ich.
Ja, ganz wichtig. Und in Blut geschrieben, nicht ja, zu vergessen.
In Blut geschrieben und irgendwie vollkommen gerechtfertigt, einem mental abgeht wie so ein Kantholz. Deswegen zeigen wir ihn immer wieder gerne. Jetzt die Frage, es gibt zu gewinnen diese Box, die gleich noch von dir handsigniert wird.
Und zwar unterschreibe ich mit dem Namen Volker Kottgen.
Diese Box, wir alle haben sie befingert, Sie wissen, es ist Schaumstoff drin und alle DVDs. Diese Box bekommt in diesem Publikum, wer entweder errät oder am nächsten dran ist. Bei der Frage, wie häufig wird in dem Trailer gesagt, Todesbucht der Shaolin. Stopp! Machen Sie mit?
Ich habe die Zahl noch nicht gehört. Wir nehmen die 8, Thorsten, wir nehmen die 8. Ja, wir nehmen die 8, weil die 8 ist am nächsten dran.
Okay.
An der 35.
Es ist 35.
Das wäre die 10 auch gewesen, aber scheiß drauf. Die 8.
Wir nehmen die 8. Können wir nicht sagen,
wir nehmen die 8.
Neunmal wird Todesbuch der Shaolin gesagt in dem Trailer. Und das Geile ist bei dem, Todesbuch der Shaolin, der Film ist 2 Minuten kürzer als der Trailer. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist großartig.
Ich komme jetzt und bringe Ihnen den. Nein, du musst ihn erst noch unterschreiben.
Genau, wir legen die dann gleich hier vorne hin, damit es auch kein...
Wer sind Sie? Zeigen, Arm hoch. Man sieht nichts, Gegenlicht.
Die Frau mit der Maske.
Wunderbar, gleich vorne am Vorhang. Treffen wie
herzlichen
krank, dass ihr
das Glückwunsch und danke, dass ihr da wart. Am Ende noch die Bitte, toll, dass ihr da wart und toll, dass ihr euch getraut habt.
Darf ich noch mal ganz kurz was ganz sagen? Kurz, ja, ich möchte mal ganz gerne wissen, wie viele Patreons sind hier?
Sehr, sehr viele. Okay.
Vielen, vielen Dank, sehr Leute.
Vielen Dank an unsere Patrons.
Dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt.
Danke, der Laden ist voll mit Leuten, die uns über Patreon unterstützen.
Und für die anderen, schämt euch. Schämt euch!
Schämt euch!
Auch mal.
Richtig. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die Klopapier horten.
Ja, das ist es.
Wahrscheinlich. Ja.
Die vor allen Dingen bei Horten Klopapier gekauft haben, um es dann zu horten.
Und nicht bei Real. Ja. Also danke an euch und danke, dass ihr ins Theater gekommen seid. Unser Aufruf nochmal, geht in die Theater, geht, unterstützt die Theater. Wir haben so starke Hygienebedingungen und so starke Abstandsregeln, die alle eingehalten werden. Wir haben jetzt ein paar Mal gespielt. Ich habe im Quatschclub in Berlin gespielt, da ist es quasi militärisch abgeriegelt. Ja, da fühlst du dich so sicher als Künstler und als Zuschauer. Also da passiert einfach nichts und wenn ihr nicht kommt, dann müssen die Theater zumachen. Deswegen danke, dass ihr da seid und dieses Theater auch unterstützt das wunderbare Majestic in Waltrop. Nochmal ein großer Dank an das Team.
Ja. Zwei Sachen noch. Ich nehme an, dass sich das Ding militärisch zuspitzt auf die Verabschiedung, die natürlich wie immer Gary macht. Richtig?
Was? Die natürlich Gary macht, ja.
Genau.
Aber
dann, also 3-Punkte-Plan.
Was? Du willst einen 3-Punkte-Plan? Wären wir jetzt aufgeteilt, oder was?
Habt ihr immer gedacht, der Marshall-Plan wäre von Tony Marshall?
Tony Marshall, habe ich immer gedacht, genau.
Heute hauen wir auf die Pauke. Pauke. Krieg. So. Ich habe den Film immer verstanden. Ich wünsche die Nieren. Denk, du perverses Schwein, wie soll man ohne weiterleben? Weiter. Wir haben. Das ist völlig stumpf. Dankeschön, dass du das noch.
Du bist bei Extra 3, ne?
Ja. Ich bin bei Extra 3 übrigens am Donnerstag und mache Boris Johnson. Ich mache Boris Johnson am Donnerstag.
Fantastisch.
Ja, ich denke auch. Das ist halt der teigige Junge aus Großbritannien. Das wird eine schöne Sache. Der blonde Bub, da freue ich mich drauf.
Man hat immer das Gefühl, einer geht vorher zu ihm und so, bist du brav?
Das ist genau, immer zerstrubbelt. Immer von so einem Godzilla, so jetzt geh, aber du kleiner Scheißer, du. Ich bin gespannt. Er hat ja Probleme mit Brüssel. Who knows? Spielt keine Rolle. Was ich sagen wollte war, wir machen den sogenannten Dreisatz. Wir bedanken uns zuallererst mal bei Bastian Pastewka, dass er da gewesen ist, was er noch ist, weil er gleich erst geht, aber jetzt noch, Sie wissen. Dann, das frenetische Applaus, dann würde ich dich bitten, an Gary Streberg zu übergeben, der immer die letzten Worte spricht. Du kannst, verstehst du? Du musst sagen, jetzt und nun, Gary Streberg mit den letzten Mal. Warte, nein.
Mein Fehler.
Dann machst du die letzten Worte und dann sind wir fertig. Ach so, habe ich schon gesagt, dass deine Lieblingsfigur von dir, von mir ist Ottmar Zittlau. Wenn du mir den Gefallen tun würdest, es ist ja keine große Sache, Gerry Streberg anzumoderieren, dann ist alles für mich erreicht. Dann mache ich in diesem Leben auch nichts mehr. Ich habe einen Comedy-Preis, Max Giermann, du machst das. Dann gehe ich. Ich höre auf. Ich werde Zerspannungsmechaniker dann. Versprochen. Ich habe dann alles erreicht. Kann man das so machen?
Ja.
Noch nicht. Du musst Gerry Streberg anmoderieren. Das ist hier eine Choreografie. Okay, pass auf. Dann ist er. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich glaube, ich spreche im Namen aller. Das ist auch immer so eine Einschränkung. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, außer Gerry, den es angekotzt hat, dass sie da waren. So, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, Sie zu sehen. Vielen Dank, liebe Patriots. Vielen Dank, Normalsterbliche. Es war fantastisch.
Ja. Danke an das Kamerateam und an die Leute an der Technik.
Danke an das Kamerateam, die Leute an der Technik.
Wolfgang, danke. Markus, Mirko.
Vielen.
Andy, vielen Lea.
Dank.
Danke.
Vielen, vielen Dank an den großartigen Bastian Pastewka, der sich wirklich herabgelassen hat, uns zu besuchen. Da ist er. Da. Vielen Dank. Und nun...
Ja. Es ist so. Der oder anders. Der Herr Sträter ist ein Mann. Und zwar hat der Herr, der Herr Sträter hat gesagt, und Sie waren dabei, dass es sich um einen Dreisatz handelt. Wenn ich jetzt aber an den Herrn Streberg übergebe, ist es doch nur ein Zweisatz. Da kommen wir doch nicht, na gut, er wird wissen, wie es geht. Er weiß, der Herr Sträter ist ein Held für mich. Das muss man sagen. Ne? Ich bin Staub. Ich bin Staub im Gegensatz zu Herrn Bember. Egal, folgendes. Herr Streberg, Sie sind ein Mann der Tat.
Ja.
Sie wissen, was Sie wollen. Das verrät mir Ihre Kleidung, Ihr Auftreten und nicht zuletzt Ihr Körpergeruch. Und nichts könnte den Abend schöner beschließen als Weisheit. Vielen Dank.
Alles Gute, auch beruflich.
Danke, danke, die Kollegen. Leider ist um 22.30 Uhr, muss sie die Hose kalt am Stuhl hängen. Deswegen ist es uns unmöglich, einen unserer beliebten 45-Minuten-Sketche aufzuführen. Schade. Wir können nur sagen, danke, danke, Popanke. Sie bleiben bitte noch einen Moment da. Vielen Dank. Tschüss.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.